Wir haben den 6.11.2022. Wir haben 18.28 Uhr. Das klingt irgendwie nach einer coolen Zahl, als würde die einen krassen Zusammenhang haben, aber... Oh, ich weiß warum. Okay, wir steigen direkt ein. Ich war heute Brettspielen den ganzen Tag und da haben wir The Game gespielt. Und das ist irgendwie so ein Spiel, wo man so Karten legen muss. Und dann, das kann man, glaube ich, nicht erklären.
Klingt auch super spannend.
Man kann so retten, man muss dann so Karten legen, wenn du dann irgendwie, du musst so versuchen, zwischen 1 und 100 quasi zu kommen, alle Karten abzulegen. Und wenn du quasi eine 28 da liegen hast, kannst du mit einer 18 nach unten retten, damit du wieder mehr Karten nach oben anlegen kannst, weißt du so?
Okay.
Und deswegen habe ich, glaube ich, in meinem Kopf gerade die Mustererkennung, weißt du? Mm. 18, 28, ich kann retten. The Game, was geht ab? Also, der hat nicht nur gerappt, sondern auch Spiele entwickelt.
Ich verstehe nicht, wie man auf diesen Namen kommt. So.
Ich weiß auch. Also man denkt ja vor allem, dass da irgendwas Großes dahinter steckt.
Ja, also, keine Ahnung. Sowas wie Schlag den Star oder sowas. Hm. Irgendwie sowas in die Richtung.
Aber ja, oder irgendwas auf Leben und Tod. Ja. Oder so.
Ja. Dann ist es ein Kartenhochzählespiel.
Ja.
So wie, was ist das? Ist das Blackjack?
Ja.
Mit 21?
Ja.
Ja, nur bis 100. Und anders. Mit Retten. Extra Regeln.
Und anders, ja, genau. Also wie Blackjack, anders.
Also ja, ich habe die ganzen Abend nach Blackjack gespielt, hab's es nur anders
genannt. Nur anders.
The Game. Nee,
ja. The Game. Nee, ich musste gerade noch schnell deswegen auch duschen, weil wir haben auch ein bisschen Volleyball, nicht wegen The Game, sondern weil wir auch ein bisschen Volleyball gespielt haben und wir dachten, es ist eine gute Idee, bei 10 Grad noch irgendwie bei Rotterseewiesen da so ein Volleyballnetz zu spannen und dann zu zocken. Und es war halt nass und matschig und deswegen war ich besudelt.
Okay. Ja, gut.
Sand. Aber es hat Bock gemacht. Ja. Aber ich habe rote Unterarme, weil der Ball nass und hart und schwer war. Das hat ganz schön weh.
Klingt richtig cool so.
War ein Hammertag.
Ja. Erste Game, cool. Highlight des Tages, dann krasseres Highlight mit Volleyball. Mit 10 Grad.
Absolut. Wow. Absolut. Aber ich wollte dir eigentlich meine The Game-Überleitung, wollte ich eigentlich dahin gehen, dass ich dir sagen wollte. Also die war irgendwie spontan, aber hat gut, passt sehr gut tatsächlich. Weil ich habe mit Chiara die letzte Woche sehr viel Spaß gehabt. Wir hatten bei YouTube, wurde mir in den Algorithmus mal wieder gespült, hier so Rap-Battle-Sachen, weißt du, wie früher. Ich war ja vor 10 Jahren war ich mit Chiara mal bei Rapper Mittwoch hier in Köln. Und das ist ja dann so wegen so ein bisschen leicht schwierigen rechten Aussagen und so ein bisschen umbenannt worden. Und dann, ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß. Und so, und da gibt's jetzt noch, also was heißt jetzt noch, gibt's auch schon Don't Let the Label Label You. Das hat man auch mal schon nicht gehört. Also ich habe das aus so einem deutschen
Podcast. Was ist das? Das ist quasi die Fortsetzung von Rapper.
Veranstalter quasi, genau, okay. Sozusagen, also im Geiste von, aber eigentlich ist es eher so eine Konkurrenz. Also ich glaube, die würden sich eher davon abgrenzen, so ein bisschen. Okay, also ich glaube, Diltili, also ist die Abkürzung für Don't Let the Label Label You, ist, glaube ich, so ein bisschen eher so, dass ein bisschen weniger für die Asis, also wenn du so die Crowd anguckst quasi, weil bei Rapper Mittwoch ist das alles so. Ja, weiß ich nicht. So testosterongeschwängerte 16- bis 26-Jährige, die aussehen, als würden sie gerne sehr assi aussehen. Vielleicht sind sie es ja nicht. Und so bei Don't Let the Label Label hast du halt auch zum Beispiel Frauen dazwischen und es ist alles so ein bisschen gemischter irgendwie gefühlt. So. Auch
testosterongeschwängert?
Vielleicht danach, man weiß es nicht. Und und das ist so ein Battle geht dann irgendwie immer eine Stunde und dann haben wir uns irgendwie so 6, 7 geile Battles angeguckt. Es hat mich wieder nicht so fühlen lassen wie mit 16, wenn man dann so, hat er nicht gesagt, das ist ja der Wahnsinn, was eine Reimkette, wie kann er das sagen? Ich war begeistert, ich war einfach wieder 16. Das war toll.
Das freut mich sehr, so. Also, voll cool, ja.
Ja, ja. Ja, und vor allem, wenn man so guckt, da sind halt quasi immer noch die Leute dabei, die man so vor 10 Jahren dann kannte. Das war halt irgendwie witzig. Dass man denkt, ach ja, die werden auch einfach älter und sind immer noch dabei. Und man denkt so, ist das nicht so eine Sportart, die man irgendwie so nicht immer betreibt vielleicht? Also ist da nicht irgendwann der Punkt, wo man sagt, jetzt habe ich verbal genug Menschen misshandelt, nennen wir es mal so. Also auf verbale, verrückte Art und Weise, wo man dann denkt, du bist 40. Redet man so, wenn man 40 ist?
Also macht man nicht dann irgendwas einen Sprung in seiner Karriere und sagt, ich kann jetzt auch einfach Musik machen, ohne Menschen irgendwie live zu dissen? Also.
Du musst überlegen, so, das ist ja immer so damals, das weiß ich noch von früher, da war ja immer das Finale, so war ja dann immer das A-Cappella-Battle. So, das heißt, du hast so gar keine Beats mehr und so. Ja, das ist dann eher wie ein wie ein dreckiger Poetry Slam, könnte man sagen, fast schon. Und das hat sich dann sofort gefühlt, dass es eigentlich nur noch gefühlt, diese A Cappella. Also es gibt auch On-Beat-Rap-Battles und so, aber das war dann immer so, das, wo die Leute drauf gucken, waren diese A Cappella-Battles die letzten 10 Jahre, gefühlt von meiner kleinen Kurzrecherche. Ja. Und ich kenne die ganzen Alben der Leute jetzt nur aus diesen Battles, weil immer gesagt wurde, ja, und ein Album war richtig scheiße. Also gefühlt alle, die halt versucht haben, ein Album zu machen, waren halt kacke. So, weil man halt wahrscheinlich, ich glaube, das ist so, weiß ich nicht, so vielleicht wie Fußball und Futsal oder Tennis und Paddle oder so. Oder nur, wenn du gut im Vierer-Kanu fährst, bist du halt nicht gut im Wildwasser-Rafting. Also ich glaube, es hat viel miteinander gemeinsam. Aber ich glaube, es ist schon was ganz, ganz anderes. So, wenn du dir halt, die nehmen sich dann halt irgendwie ja, so ein halbes Jahr, ja, um dann auf den Gegner irgendwie dann gefühlt 3x8 Minuten zu schreiben. Und das ist halt deren Inhalt dann so, ne? Und ich glaube, es ist was anderes, ob du jetzt sagst, okay, ich will musikalisch irgendwie ein cooles, ich will Leute abholen und ja, ich glaube, es ist irgendwie ein bisschen was anderes. Aber es macht sehr viel Spaß. Man kann es, also ich kann es nur empfehlen, da mal reinzugucken. Es ist, glaube ich, ein Spaß für die ganze Familie. Also vielleicht über 14.
Okay. Hast du, ist mitbekommen mit dem Typen, der bei Lidl arbeitet und der dann gegen so einen Typen, der bei Aldi arbeitet, gebattelt hat? Oder musste?
Ich kenne nur diese Themenbattle, also es ist so, ich kenne das nur so inszeniert. Also ist das jetzt in real, oder?
Ja, das weiß man, also das weiß ich nicht so genau. Es gibt so einen, auch so einen Freestyle-Rapper, so einen Battle-Rapper, der irgendwie immer so zum Lidl-Shirt quasi nach der Arbeit in der Bahn irgendwie so gefilmt wurde. Der dann irgendwie relativ real gegangen ist und der war dann auch bei so einem Rap-Battle dabei und hat irgendwie gefühlt so, ich weiß nicht, inwiefern Aldi und Lidl als Unternehmen mit involviert waren. Auf jeden Fall war auf einmal so ein Aldi-Typ da, der auch rappen konnte. Und dann haben die sich so gebattelt. Aldi.
Nee, das, ich kenne nur so. Achso, sorry.
Und es ging die ganze Zeit darum, dass die quasi auch so Anspielungen eben über Aldi, Lidl und so die ganze Zeit gemacht haben. Das war so Thema des Battles.
Okay. Das, ja. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall so einen Channel, der immer so Themen-Battles veranstaltet, aber die sind halt so inszeniert, quasi so nach dem Motto, Schüler gegen Lehrer-Battle. Das sind aber einfach zwei Rapper, die halt quasi die Rolle des Schülers und des Lehrers einem dann halt thematisch aus dieser Sicht quasi battlen. Deswegen, das hätte jetzt ganz gut dazu gepasst, irgendwie so Verkäufer oder Einkäufer und so. Und
kann auch glaube, sein, dass es da so einen Ursprung hatte und da einfach vielleicht Teil dieser
Beziehung war. I don't know. Aber ist auf jeden Fall auch immer ganz witzig. Das ist halt nur nicht so, also ich finde halt, auf der einen Seite ist es immer witzig, so die Emotionen und wirklich dann so diesen irgendwie ja auch gespielten, aber irgendwie dann doch fast real sich anfühlenden Hass zu spüren, weil die ja wirklich dann, also weil die Aufgabe ist ja, dann im Zweifel Judges zu überzeugen, dass du die anderen gerade völlig vernichtest, so. Und was die dann immer ausgraben aus irgendwelchen Kellern und das ist so witzig, welche Geschichten, und man denkt so, was stimmt jetzt, was nicht, ich weiß nicht, das ist dann immer so witzig und danach haben sich alle immer wieder lieb und ist irgendwie lustig und ja, das, ja, ist auf jeden Fall gute Unterhaltung, wie ich finde.
Nice. Back to Battle Rap.
Back to Battle Rap mit 31, ja.
Ja, ich meine, die sind schon 40, dann ist schon okay. Man wächst so zusammen quasi.
Genau.
Irgendwann rappt man halt über Demenz oder, weiß nicht, so Inkontinenz und schwache Blasen.
Oh, so, das war schon ein guter Reim.
Ja, ich übe schon heimlich. Aber meine Zeit ist noch nicht gekommen. Ich warte auf die Ü40 Rap Battles. Dann steige ich ein.
Sehr gut. Ja, vor allem, du musst dir vorstellen, das ist immer so, wenn du dann das so ein Video geguckt hast, ist es so wie damals, als wir in Step Up waren, weißt du, so im Kino.
Oh, hast
du
jetzt Bock, Battle Rapper
zu nennen? Ja, absolut. Mhm. Ich dachte schon so, okay, ich hänge alles an den Nagel und ich gehe auf die Straße.
Mach das. Ey, das ist full support, so. Die 10 Millionen Leute, die den Podcast hören, sind bestimmt Instant Fans, so. Also,
ah, ja, ganz sicher.
Ja. Du kannst kaum erwarten. Do it. Auf gar keinen Mach dein Fall. Ding. Sei frei.
Danke. Danke, danke. Diesen Zuspruch brauche ich.
Ja, du kriegst das nicht, als würdest du es ernst nehmen. So. Du hast immer noch so
eine. Nee, ich brauche noch einen Schubser. Also noch ist es ja.
Schreib dem Max doch bei Instagram kurz.
Auf DM.
Wenn ihr es geil findet, wenn er jetzt einen Battle-Rap-Song veröffentlichen würde. So. Oder so ein Themen-Rap-Battle mitmachen würde als Lehrer. Also wirklich als wahrer Lehrer.
Auf jeden Fall. Ich will auf jeden Fall zurück auf die Bühne. Nach meiner letzten Bühnenerfahrung.
Du hast in letzter Zeit ziemlich viele Bühnenerfahrungen. So.
Ja.
Das häuft sich. Also ich sehe da so Trend irgendwie.
Der macht mir auch Angst.
Ja, weil Angst ist was Positives manchmal. Das zeigt, dass es dir wichtig ist.
Vielleicht. Ist das gerade wie so ein Horoskop? Du sagst irgendwelche Dinge, die immer passen?
Ja. Aber so funktionieren Horoskope.
Ja, das war meine letzte Woche. Was war deine letzte Woche? Außer Arbeit, Bro. Du bist gerade hart am Arbeiten, kann das sein?
Ja, ja, es passiert viel in der Welt. Aber was war noch? Ich hab jetzt ein Billy-Regal neben mir stehen. Das ist neu. So, das sind so die Highlights.
Du arbeitest viel. Ja, es passiert viel in der Welt.
Ja, deswegen muss ich viel arbeiten, weil viele Sachen ändern sich gerade und dann passieren Dinge, die man nicht weiß, dass sie passieren, dann passieren sie und dann muss man handeln und dann kriegt man mehr Aufgaben, als man geplant hat und weil Sachen nicht mehr funktionieren und dann muss man helfen und Sachen.
Aber jetzt hast du quasi zwei Story-Arcs aufgemacht. Einmal das Billy-Regal und einmal.
Alter, du hast ja gefragt, was machst du außer Arbeiten? Ich gesagt, ja, hier ist noch ein Billy-Regal.
Nee, nicht außer. Mich interessiert auch die Arbeit. Also mich würde es okay interessieren. Also mach's gerne konkreter, wenn du möchtest. Was gerade so deine Hauptaufgabe ist und was sich gerade geändert hat vielleicht so für dich? Wenn du Bock hast. Also wir können auch von Arbeit abschalten und einfach über das Billy-Regal reden.
Ja, ich überlege gerade, ob ich da viel von erzählen kann, weil das halt so ein bisschen unternehmensinterne Sachen sind.
Okay.
Aber sagen wir einfach mal so, um es ein bisschen konkreter, aber weiterhin kryptisch genug zu machen.
Was der erste Hint?
In dieser ganzen Social-Media-Geschichte passiert aktuell sehr viel im Hintergrund. Mhm. Man munkelt, dass das irgendwas mit den nächsten Wahlen zu tun hat in den USA. Und die jetzt auch anstehen. Und
die Midterms sind jetzt, ne? Also,
genau.
Aber nennt man das schon Wahlen auch? Also es passiert, ich bin echt schlecht.
Ja, es gibt, also man wählt tatsächlich. Also es gibt, soweit ich weiß, wird da auch gewählt tatsächlich.
Ich bin so dumm. Ich dachte mal, es wäre nur so eine Abfrage. Es wäre so wie so die Sonntagsfrage, nur halt einmal nach der Hälfte der Zeit.
Also so 100% weiß ich nicht, aber ich glaube, ich habe bei Twitter ab und zu mal gesehen, so hey, Leute, die früher die Early Voters, die irgendwie per Briefwahl oder irgendwas gemacht haben. Oder, also ich gehe jetzt gerade davon aus, die wählen tatsächlich.
Hä, hey, aber wo ist denn der ganze, also sorry, ich weiß es Halbwissen, aber
ja.
Dann würde mich wundern, wo ist die ganze Wahlkampagne, wo ist die ganze Wahlwerbung, wo ist Trump wieder da, wer ist der Gegenkandidat, ist es auch die Präsidentenwahl oder geht es nur um, nee, oder? Da kann jetzt hier Präsident umgewählt werden.
Nee, ich glaube, warte mal ganz kurz, was steht hier so im Internet?
Oder geht es denn um diese Sitze in den,
also
in,
Sitze am 8. im Kabinett? November findet das statt.
Also in zwei Tagen?
Dabei werden die Abgeordneten für das Repräsentantenhaus, rund 2/3 der Senatoren und zahlreiche Gouverneure neu gewählt.
Ah, das ist dieses, wo du dann die Mehrheit verlieren kannst und dann bist du Präsident von den Demokraten, aber Republikaner haben die Mehrheit im Haus und dann blockieren sich alle, bis die nächsten 2 Jahre sich irgendwas nicht mehr tut. Ah, das kriege ich nur von House of Cards, okay.
Genau. Und ja, ist halt total spannend, was jetzt einfach, also es ändern sich einfach irgendwie Dinge im Hintergrund, merkt man einfach. Wahrscheinlich, also ich würde sagen, wenn man so schaut, also was öffentlicher war auch, was ich auch, glaube ich, sagen kann ohne Probleme ist, man hatte irgendwie vor, ich glaube 2 Wochen gab es bei Instagram so eine komisches Phänomen, dass einfach Accounts plötzlich suspendiert waren. Also du konntest...
Ah, das habe ich mitbekommen. Ne? Das wäre einfach nur ein Bug. War es kein Bug?
Wahrscheinlich, aber was halt eben gegen einen Bug spricht, ist, dass halt viele Leute viele Follower verloren haben plötzlich.
Bots.
Zum Beispiel, wahrscheinlich. Oder halt auch nicht. Und vielleicht war man einfach zu gründlich. Also man hat vielleicht versucht, Bots loszuwerden und hat dann aber versehentlich nicht nur Bot-Accounts, sondern echte Accounts mit platt gemacht. Und das war sowas, was man auch mitbekommen hat, glaube ich. Und
also man könnte spekulieren, dass da gerade versucht wird, irgendein Update, irgendwelche Software zu testen, die vielleicht damit zusammenhängt, dass man irgendwie versucht, Leute eher zu verifizieren oder wie auch immer, im Zuge, also jetzt spekuliere ich jetzt, im Zuge auch so mit Elon Musk, ich glaube, ab heute kann man irgendwie schon blaue Haken sich irgendwie kaufen und so weiter. Ich habe das Gefühl, also ich habe ja wirklich keine Ahnung, du hast mir ja nicht davon erzählt, aber ich habe das Gefühl, wenn du das jetzt gerade von Instagram so erzählst, das klingt auch in die Richtung wie bei Musk und Twitter, so wir wollen gerade versuchen, irgendwie hinzukriegen, dass wir wissen, wie viele Leute sind wirklich da, so hinter diesen Zahlen. Und das machen wir hinter eine Paywall zum Beispiel oder wie auch immer irgendwie, ja.
Ja, und es gab ja seit wie vielen Jahren auch immer, also ich glaube seit auch mit Obama damals schon, gab es ja immer diese riesen Diskussionen um, sind die Wahlen manipuliert, wenn nicht direkt manipuliert, durch eben Manipulation von Menschen in sozialen Netzwerken. Und ich glaube, man merkt einfach da, dass gerade einfach im Hintergrund Sachen passieren, in welche Richtung auch immer, um halt vielleicht, wenn es mit den Wahlen zusammenhängt, um da irgendwie vielleicht sich nicht angreifbar zu machen als Meta, als Facebook, zu sagen, hey, wir haben halt alles, was irgendwie verdächtig war, rausgeschmissen. Und
spannend.
Ja, hat halt viel auch Implikationen für Influencer und deren Dasein. Wenn du dir vorstellst, irgendwie dein Account hat irgendwie vielleicht irgendwie 2 Millionen Follower, auf einmal sind es 1,8, dann ist schon strange und dann
Vielleicht noch also, krasser für die mit irgendwie 10.000 und auf einmal sind es irgendwie 7.000 oder so, ne? Und dann fallst du wahrscheinlich unter so eine Sponsorgrenze, wie auch immer oder so, ne? Oder Relevanzgrenze.
Ja, ja. Vor allem, wenn du halt eben auch versuchst, so möglichst echte Zahlen oder möglichst aktuelle Zahlen halt eben über Menschen in dem Segment irgendwie zu haben, auf einmal hast du diese Riesensprünge, dann sieht das alles irgendwie strange aus und auf einmal denkt man sich, hey, dein Engagement stimmt ja gar nicht mehr, so, weil die Zahlen einfach 3 Tage alt sind, aber in diesen 3 Tagen ist einfach so 30% der Followerschaft weg und dann musst du halt gucken, wie kannst du sowas handeln und so weiter und das ist jetzt nur als ein Beispiel für, was relativ, glaube ich, publik ist und bekannt ist, wo man halt merkt, okay, irgendwie tut sich da was und entsprechend muss man halt gucken, dass das weiterhin funktioniert und da war tatsächlich viel los in den letzten 2 Wochen. Und Twitter macht natürlich auch viel, viel Lärm aktuell.
Ja.
Was natürlich auch irgendwie Auswirkungen rechts und links haben kann. Und,
oh, gute Anspielung wegen rechts und links und so.
Ja, das war
Tweet. Nee, ich dachte nur wegen des Tweets, weil doch jetzt irgendwie, genau, also war doch wieder dieses klassische, wenn du von rechts und links gehasst wirst, dann machst du alles richtig und solche Sachen.
Also von Elon, meinst du?
Ja.
Also ist ja auch, im Kern ist da was Wahres dran tatsächlich.
Wenn ein
Extrem dich nicht hasst, dann bist du wahrscheinlich dieses Extrem. Und dann ist die Frage, willst du dieses, also wenn dein Ziel ist, kein Extrem zu sein. So.
Vielleicht, ja, weiß ich gar nicht. Kann man das so verallgemeinern? Ich bin mir nicht sicher.
Warum nicht? Also was macht
das? Nee, ich überlege gerade, ob es nicht auch ein Szenario geben kann, wo rechts und links sich quasi nicht kacke finden, aber du trotzdem Bullshit laberst. Quasi, weißt du, dass die Mitte quasi. Also ich frage mich immer nur, weil, ne, wenn beide dich verneinen, ob du dann direkt gut bist sozusagen oder irgendwie okay, wenn du in der Mitte bist.
Mit der Prämisse, wenn dein Ziel ist, es möglichst quasi mittig zu sein und die ganzen Extremer der beiden Enden quasi dich scheiße finden, dann bist du, also wenn ein Extrem, also das ganz, ganz Extrem am ganz rechten Rand oder am linken Rand, wenn die dich doof finden, beide, dann bist du wahrscheinlich keins dieser Extremer. Wenn ein Extrem, das ist, glaube ich, die Logik, wenn ein Extrem dich geil findet, dann bist du wahrscheinlich sehr, sehr nah an deren Ideologie, weil die dich halt sonst scheiße finden müssten.
Oder die finden dich so unwichtig, dass es denen egal ist.
Genau.
Ja. Ich glaube, was ich gerade dachte, weil da haben wir ja schon auch irgendwie vor 50 Tapes mal drüber gesprochen, ich glaube, wir sind da nah an diesem Schubladending, dass ich halt so fragen würde, naja, aber wo fängt ein Extrem an und ne und wo welche ab welchem Punkt sagen wir gerade, wenn es um so Social Media Diskussionen geht, Kommentar ist jetzt extrem links oder extrem rechts und welcher ist nur konservativ, nur links grün, whatever, wie man es nennen möchte. Ich glaube, das ist das, was ich da wahrscheinlich irgendwie problematisch finde, dass ich mir so denke, okay, jeder definiert sich dann selber die Extremer und wenn ich dann sage, ja, links- und rechtsextremen hassen mich und ich sag bei rechtsextremen oder, also bei linksextremen sage ich zum Beispiel, fängt's dann an bei, weiß ich nicht, die Leute, die Molotows werfen auf oder Häuser besetzen und rechtsextremen sind dann für mich schon die, die sagen, wir sollten schauen, dass wir irgendwie eine vernünftige Politik hinkriegen, bezogen auf Flüchtlingsthematiken, whatever. So, ne? Ich glaube, jeden, den du fragst, der hat irgendwie andere Grenzen da, was der extrem nennt und was nicht. Das war, glaube ich, nur der Gedanke, wo ich angestoßen bin, weil je nachdem, was du dann sagst, verschiebt sich ja auch die Mitte. Wenn du dann sagst, ich bin in der Mitte zwischen den beiden Extremer und je nachdem, wo dein Extremer ist, bist du halt dann irgendwie ein bisschen weird versetzt von der Mitte vielleicht.
Ich glaube, das ist sowieso eine Vereinfachung, die nicht in der wahren Debatte nie hilfreich ist. Ich glaube, das ist nur so sinnbildlich dann manchmal irgendwie lustig, aber oder halt irgendwie einfacher irgendwie mit so einem Ding zu argumentieren. Aber ich glaube, in keiner Debatte, egal welches Thema du dir rauspickst, ist das nützlich. Vor allem, weil letztens habe ich das irgendwo aufgeschnappt, dass je nachdem, gerade wenn du dieses Links-Rechts-Thema hast, was, wenn du jetzt zum Beispiel die Definition aus den 1980ern nimmst, was ist linksextrem, was ist rechtsextrem?
Wahrscheinlich ist es immer verschoben über die Jahre, ne? Also
das,
wahrscheinlich.
Das ändert sich je nach Thema und dann flippt das einfach. So nach dem Motto, wenn du als konkretes Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, oh, die Definition eines Linksextrem wäre eher kommunistisch geprägt, sozialistisch geprägt, dann Hast du aber dann quasi so teilweise Bewegungen, die, wo quasi im Hintergrund alles geswitcht wird, so nach dem Motto, nimm China, würde perfekt, da hätte damals perfekt gepasst irgendwie. Mhm. Heute hast du eigentlich gar nicht mehr dieses Linksextreme, weil eben China quasi das Backend umgedreht hat und jetzt sind die eigentlich eins der kapitalistischen Organe überhaupt, nennen sich aber weiterhin Kommunistische Partei China und so weiter. Das heißt, du kannst teilweise, je nachdem, welches Beispiel du nimmst, hast du, je nachdem, wie die Regierungskonstellationen sind und je nachdem, was halt passiert ist in der Entwicklung, passt die Definition von damals gar nicht mehr auf die Definition von heute. Und was es noch absurder macht, überhaupt mit diesen Begrifflichkeiten um sich zu werfen. Deswegen.
Ja, außer man klärt halt für sich im Gespräch vorher, was für einen das ist so, ne? Aber, wenn's
aber dann brauchst du halt auch die Labels im Zweifel nicht mehr.
Genau. Ja, richtig. Ja, stimmt, weil wenn ich jetzt so denke, ne? Damals wahrscheinlich Woodstock 1969, so, ne? Da war wahrscheinlich auch irgendwie diese Hippies, waren ja vielleicht dann für manche auch schon linksextrem und so, ne? Dieses super Freilebende, ne? Denk an die Kommunenzeit und so, ne? Ist das auch vielleicht schon linksextrem gewesen für manche, ne? Für die anderen war dann irgendwie nur die NSU-Morde und Sachen waren dann irgendwie rechtsextrem oder, ne? Und, ja, interessant, ja. Wahrscheinlich wie bei fast jeder Definition, ne, wenn man sie sich über die Jahre anschaut, wahrscheinlich gibt es nur wenige, wo wir da so ein bisschen bei den weichen und harten Wissenschaften sind, welche dann wirklich Bestand haben, jetzt auch mal über so ein Jahrhundert oder welche dann eigentlich gefühlt alle 4 Wochen je nach Ereignis aktualisiert werden müssten, weil wir dann sagen, ah, jetzt einigen wir uns dann doch irgendwie so im Konsens eher da drauf und jetzt eher da drauf.
Aber
um nochmal,
sorry. Ja, sag du.
Nee, geht vielleicht jetzt in die gleiche Richtung. Also vielleicht kannst du gleich nochmal kurz arbeiten, aber
ich wollte nur sagen, mehr kann ich gar nicht erzählen.
Ja, okay. Ja. Nur weil, vielleicht kannst du mich da nochmal so ein bisschen updaten, weil ich habe letztes Mal ja schon nach dem Podcast hier so ein bisschen erzählt, dass ich das gerade ganz spannend finde, ne, was man da eben bei Hütter beobachtet. Und ich glaube, dass du da ganz gut in der Tech-Blase sozusagen bist, um da einen Blick drauf zu haben, der da eher so ein bisschen technisch ist. Und das sind die Sachen, die mich interessieren. Also mich interessiert, das haben wir letztes Mal schon kurz drüber gesprochen, ich find's anstrengend, irgendwie von beiden Seiten wieder, wenn wir es so aufmachen wollen, oder von allen Seiten eher zu sagen, ne, die einen, die sich komplett darüber lustig machen, die einen, ne, Mast, der selber da ins Feuer gießt, ist es jetzt witzig oder ist es provokant, ist das eine sinnvolle Strategie, um irgendwie andere Dinge zu erreichen? Also man kann ja gerade alles unterstellen und nichts. Und wir sind in einer Phase, wo wir nicht beurteilen können, ne, die einen denken schon, okay, die Welt geht unter, weil Twitter ist im Arsch. Die anderen sagen, irgendwie, keine Ahnung, Hail Elon, du rettest das Social Media Business. So. Und es gibt irgendwie alles so ein bisschen. Und mich würde, vielleicht hast du dazu zumindest, also die erste Frage wäre so ein bisschen, was da dran ist, ich habe es nur so nebenbei mitbekommen, an diesen super vielen Entlassungen so, ne? Also auf der einen Seite, da haben wir ja schon kurz drüber gesprochen, nach dem Motto, okay, klar, wenn du merkst, du willst ein Unternehmen jetzt irgendwie auf flüssige Beine stellen sozusagen, oder gesunde Beine stellen, und du neu reinkommst, bist du wahrscheinlich erstmal radikaler, ob du das willst oder nicht. Nur jetzt merke ich so diese Beschwerden, ne, aus dieser Blase, die dann ich irgendwie dann eher so mitbekomme, so nach dem Motto, ah, das hat jetzt aber irgendwie die, also nach dem Motto hier, da hat, glaube ich, Elon Musk auch selber geretweetet, irgendwie so ein wie soll ich sagen, wie heißt das, ein Thread bei Twitter von irgendwie einem, der aus dem Human Rights und keine Ahnung was Dingsbums ist, wo natürlich dann alle schon wieder wittern, oh, jetzt ist die Moderation in diese Richtung irgendwie egal, deswegen fliegen die Leute raus und so.
Ja,
ich find's so crazy. Kannst du mir sinnvoll erklären, werden da gerade Leute fair, in Anführungszeichen, und sinnvoll sozusagen entlassen? Oder ist das wirklich so, wie es gerade quasi auch, ne, sogar ja ARD, Zeit und so weiter quasi, also würde ich jetzt sagen, seriöse Medien erstmal so sagen quasi, ja Leute, da rollen gerade Köpfe und das ist völlige Katastrophe, was da passiert, so das ist arbeitsrechtlich, geht überhaupt nicht und keine Ahnung was. Und ich kann es nicht ganz greifen, so, das ist, ja. Lange ausgeholt, aber ich wollte nur fragen, wenn du da nicht tiefer drin bist, kannst du einfach sagen, ja, nee, keine Ahnung.
Ja, ich muss sagen, ich habe da relativ viel mitbekommen, nicht nur was Twitter angeht, sondern insgesamt und vielleicht da 3-4 Sätze einleitend,
ja, damit gerne.
Der Kontext auch entsprechend gesetzt ist. Was glaube ich, was jeder mitbekommt, ist, dass wir gerade in so einer relativ schwierigen ökonomischen Zeit einfach quasi sind, geprägt durch Inflation, weit es geht, das kriegt jeder gerade mit. Und was das Coole der letzten 15 Jahre war, ungefähr, war halt einfach,
dass es kein Thema war.
Dass es eben kein Thema war und dass eben Geld quasi umsonst war. Also das bedeutet, du konntest als Unternehmen relativ einfach dir Geld leihen für nahezu nichts und konntest das dafür nutzen, um Leute einzustellen, um Marketing zu machen, um zu wachsen.
Heißt das, du hast quasi Kredite aufgenommen, um Mitarbeiter zu bezahlen, ganz faktisch, so zum Beispiel?
Ja, genau, genau. Du hast Mitarbeiter bezahlt, du hast Kampagnen, Werbekampagnen gefahren, du hast Produktentwicklung mit dem Geld gemacht. Du hast, also das typische Modell quasi eines Tech-Startups war es, du fängst an bei null, du leihst dir instant Geld von Investoren in Form einer Wandelanleihe. Du stellst Mitarbeiter ein, du schaffst ein Produkt. Wenn du es schaffst, dann leihst du dir weiterhin Geld oder verkaufst Anteile des Unternehmens. Und das machst du halt in so einem Zyklus, der sich über 10, 15 Jahre zieht. Und in dieser Zeit bist du null profitabel. Also das heißt, du machst keine Gewinne, sondern du bist die ganze Zeit, gibst du nur Geld aus, um immer mehr Mitarbeiter einzustellen, um immer weiter zu wachsen, um dann irgendwann mal an die Börse zu gehen. Nach 10 Jahren ungefähr. Roundabout. Und das Modell lief halt gut, weil Geld war halt relativ günstig.
Das heißt, die Investoren konnten einfach an Geld kommen,
sozusagen. Anders, du als Unternehmen also konntest leicht Investoren finden, die bereit sind, dir Geld zu geben.
Genau, weil die Investoren auch sagen, okay, ich kann, also ich hab Geld. Also genau, ich muss nicht sparen, ich muss nicht auf irgendwas aufpassen gerade, sondern das Geld fließt.
So. Ja. Und was halt auch geil war in der Zeit, wir hatten so eine Everything-Bubble, also jedes Asset, egal ob es Häuser waren, Aktien, Krypto, alles ist im Wert konstant gestiegen über die letzten 10, 15 Jahre. Also seit 2008 gab es eigentlich nur so einen Aufwärtstrend. Und was halt auch geil ist, weil, du musst dir so vorstellen, jedes Mal, wenn du dir Geld leist, wird dein Unternehmen bewertet. Was du halt vermeiden willst, ist deine Unternehmensbewertung von dem einen Mal Geld leihen auf das nächste Mal Geld leihen halt fällt.
Du willst verringern.
Genau, aber das hat auch einen Effekt auf deine Mitarbeiter, weil viele deiner Mitarbeiter kriegen halt auch Anteile im Unternehmen. Das heißt, denen schadet das ebenfalls. Also schadet quasi, die sind teilweise halt, also in der Regel halt auch mit Investoren, wenn du so willst.
Das heißt, alle haben das gemeinsame Ziel, die nächste Round supergeil zu performen, sozusagen.
Genau. Und gerade für deine Mitarbeiter, die halt schon lange im Unternehmen sind, die wollen halt nach 10 Jahren auch an die Börse, damit die eine Chance haben, ihre Anteile zu verkaufen, weil sonst irgendwann mal ist halt, bringen die so ein Anteil nichts mehr, dein ganzes Vermögen ist so, puff.
Genau. So ein bisschen wie so eine Gehaltblase, könnte man fast sagen. Total, ne? Du lebst die ganze Zeit so ein Gehaltsversprechen irgendwie und hoffst immer und hoffst, wie so eine Karotte, die vor dir hängt. Und in dieser Zeit wurde wahrscheinlich viele Karotten auch gegessen. Also wahrscheinlich ist in dieser Zeit diese Blase nicht geplatzt sozusagen, aber wahrscheinlich gehen wir jetzt in eine Zeit, ne? Ja. Wo dann diese Karotte da hing und die letzten 5 Jahre war es cool. Aber jetzt kommt eine Zeit, wo dann vielleicht die nächste Runde eben schlechter wird, richtig?
Exakt. Und was halt jeder so ein bisschen für sich, glaube ich, hofft, ist, der nächste Graffiti-Sprayer von Facebook zu sein, der zum Multimillionär wurde, weil er irgendwie Anteile von Facebook bekommen hat fürs Graffiti. Das ist das typische Sinnbild, so nach dem Motto, sei vorne mit dabei, sei einer der Ersten und dann wird halt reich
entlohnt. Oder Nike-Logo und so, ne? Oder ist da nicht immer das Gerücht, dass die Person nur 100 Euro bekommen hat oder sowas? So?
Aber ich weiß nicht mehr. Ja. Ich glaube, eher so Urban Gossip. Aber im Endeffekt, das heißt, das ist so das Modell, wie du dich finanzierst, wie du wächst ein Unternehmen. Und wie gesagt, die IPO, also der Börsengang ist das Ziel, weil dann können alle Mitarbeiter quasi exiten und ihre Anteile verkaufen, können halt ihr Geld halt quasi dann einlösen. Problem ist aber, seitdem angefangen wurde, quasi überall die Zinsen anzuheben.
So ungefähr seit einem Jahr, oder? Schon früher?
Ja, je nachdem. Aber jetzt in den letzten Monaten halt umso mehr und umso schneller eben wegen der Inflation, um die eben zu bekämpfen, hast du so eine Art Platz, also ist diese Everything-Bubble geplatzt. Und alle Assetpreise fallen in den Keller. Besonders eben die Tech-Aktien. Gerade die Growth-Aktien sind halt teilweise um 90% eingesackt. Das heißt, die Finanzierungsrunden, die vor einem Jahr gemacht haben, zu der aktuellen Bewertung, hat 90% Gap.
Krass.
Teilweise. Das heißt, deine ganze
Mitarbeiter. Ohne dass die was falsch gemacht haben, ne? Jetzt im Sinne von, ohne dass deren Produkt schlechter wurde oder diese. Eigentlich ist alles gleich geblieben, nur der Geldwert hat sich verändert sozusagen, ne? Und die Bereitschaft der Weiterinvestition sozusagen.
Exakt. So. Aber was halt jetzt die neue Realität ist, ist, wenn du dir neues Geld leihen möchtest, ist es plötzlich teurer geworden, dir Geld zu leihen. Und das musst du irgendwie bezahlen können. Oder anders gesagt, wenn du jetzt an der Börse nicht vernichtet werden möchtest, beziehungsweise dass dein eigenes Geld, das Geld deiner Mitarbeiter, das Geld der Investoren, wenn du das nicht vernichten möchtest und weiterhin am Leben bleiben möchtest, das Unternehmen, musst du jetzt Kosten senken. Und der größte Kostenblock bei Tech-Unternehmen sind die Mitarbeiter. Und was es seit 3-4 Wochen gibt, ist ein riesen Trend. Sowohl Google
als auch. Das haben wir bei Google auch mitbekommen und so, ne?
Google, ja, Facebook, sogar die ganz Großen, die profitabel sind, das sind nicht viele, aber die Großen, die haben jetzt gesagt, wir können keinen neuen Mitarbeiter mehr einstellen und müssen teilweise Mitarbeiter entlassen. Und die ganzen anderen Kleinen, dazu gehören auch so, eins der wertvollsten Privatunternehmen ist Stripe. Die machen so einen Payment-Dienst quasi fürs gesamte Internet. Also fast jede Transaktion im Internet, die über irgendeine Kreditkarte läuft, läuft über Stripe.
Warte mal, wo sind die inzwischen geschaltet? Also was ist, weil macht das nicht irgendwie Mastercard oder so?
Ja, genau, aber die quasi sind das Plugin in deinem Webshop oder in deiner App, die dich quasi mit Mastercard connected und die ganze Abwicklung mit Rechnungsstellung und so weiter steuern und alles erledigen.
Okay,
und
das also global. So ein bisschen, und selbst PayPal quasi? Oder ist es sowas wie PayPal sozusagen?
Nee, das ist so ein bisschen die quasi die versteckte Seite hinterm Unternehmen. Wenn du zum Beispiel ein Uber buchst und da deine Kreditkarte einträgst und sagst, ich möchte für die Fahrt bezahlen, dann werden die Kreditkartendaten bei Stripe gespeichert und nicht bei Uber selbst. Mhm. Weil jetzt Unternehmen müsste sich sonst verifizieren lassen oder quasi
Banklizenz whatever oder was?
Ja, lizenzieren lassen von eben Mastercard und Stripe, Mastercard und Visa, dass sie eben Daten verarbeiten dürfen und das macht alles Stripe für dich.
Ah, interessant.
Und quasi fast alle großen Unternehmen, Spotify, alle nutzen am Ende im Hintergrund Stripe. Mhm. Eins der wertvollsten Unternehmen, super krass, ist noch nicht an die Börse gegangen und hat jetzt aber irgendwie 1000 Mitarbeiter rausgeschmissen letzte Woche. Lyft, der Fahrdienst, hat einen Mitarbeiter rausgeschmissen, um jetzt mal so ein paar Prominente zu nehmen. Ja. Aber was du jetzt aktuell hast, Airbnb ja sowieso schon wegen Covid, aber was du halt seit Monaten und Jahren teilweise halt entweder durch Covid initiiert oder eben durch die Zinswende und die Börsengänge, hast du halt eben gerade diese Unternehmen, die sagen, okay, wie überleben wir, weil im Zweifel kriegen wir keine nächste Finanzierungsrunde hin oder zu einer Bewertung, die uns allen wehtut.
Oder wir sind an der Börse und wir leiden unter der Börse, also oder wir sind schon an der Börse.
Der Börsengang
und
tut dir halt auch
der
weh,
Kurs
weil
bricht.
Du kriegst halt die Bewertung nicht mehr, die du vor einem Jahr noch bekommen hättest.
Achso, nee, ich meine jetzt auch die Lyft und so sind doch schon in der Börse.
Ja,
oder?
Ja,
genau, oder sind das gerade alles? Nee,
die
genau.
Die sind selbst, an der Börse, aber die
kacken. Genau, aber die merken ab. Ja trotzdem, die werden ja trotzdem quasi danach gerankt, wenn dann auf einmal die Leute diese Aktie checken und dann feststellen, oh, das sind die Ausgaben, das sind die Einnahmen, die sich ja dann verschoben haben sozusagen, dann verkaufen die und dann fällt der Kurs und dann ist das der gleiche Effekt wie bei den anderen Unternehmen quasi.
Genau, und du gehst halt zu einer Bank und sagst, du brauchst einen Kredit von ein paar Milliarden und die sagen, nee, sorry. Was unterlegst du halt sicher? Deine Aktie, die ist halt nichts mehr wert. So. und das heißt, du siehst jetzt in der gesamten Tech-Bubble eigentlich eine Reduktion von Mitarbeitern oder halt auch einen Freeze von Mitarbeitern, dass sie eben keinen neuen mehr einstellen. Und das betrifft halt gerade alle. Und Twitter ist eins der prominentesten Beispiele, was eben durch den Kauf jetzt quasi auch initiiert wurde. Und es gibt quasi viele, viele Stimmen in der Tech-Branche, die halt sagen, Facebook, Twitter, Google sind alles riesen aufgeblähte Konstrukte und kein Mensch braucht so viele Mitarbeiter für das, was die eigentlich tun, insbesondere Twitter nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist für Elon Musk auch klar und er hat gesagt, fuck it. Also wir überleben das nicht als Unternehmen, wenn wir nicht eben da die Kosten jetzt in den Griff kriegen.
Und das heißt, man hätte sagen können, das wäre so oder so quasi passiert, dass die Leute quasi entlassen werden. Also es ist nur eine vernünftige Entscheidung sozusagen. Und die Art und Weise, wie ist die auch, jetzt ist die Frage genau, ist die Art und Weise, wie irgendwie normal oder nicht? Also weil es ja wie gesagt so hochgejazzt wird irgendwie.
Ich weiß es nicht, weil ich nicht weiß, wie die entlassen wurden. Also ich glaube, in den USA ist es halt relativ Standard, relativ kurzfristig. In anderen, ich meine, Twitter ist ein globales Unternehmen, ich weiß nicht, wie das in Irland gehandelt wurde, ich weiß nicht, wie das in Indien gehandelt wurde, keine Ahnung.
Das liest man nicht, ne? Man liest das, wenn dann aus Amerika, habe ich das Gefühl. Also ich habe das Gefühl, wenn man dann so dann die Stimmen liest, dann ist es immer so, okay.
Und ich weiß nicht, wie es gemacht wurde, keine Ahnung, was normal ist oder nicht normal ist. Gerade in den USA gibt es da halt, wie gesagt, nicht so einen harten Arbeitnehmerschutz wie in Deutschland, mit Kündigungsfristen und den ganzen Schmuh. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass das eigentlich, wie soll ich sagen, das war eigentlich schon vor der Akquise bekannt, also eigentlich quasi mit der Ankündigung, Twitter gekauft, war auch klar, also wurde auch schon öffentlich gesagt, okay, wahrscheinlich werden irgendwie 80% der Mitarbeiter rausgeschmissen.
Ja.
Einfach nur, weil das Geschäftsmodell, was er plant für Twitter, eben sonst nicht funktioniert. So. Und jetzt ist es halt passiert und jetzt passiert es halt gerade und ist halt blöd für jeden einzelnen Mitarbeiter, also blöd im Sinne von scheiße, weil du kriegst halt auch nicht mal eben irgendwo anders gerade einen Job, also wenn du bei Facebook anklopfst, sagen die, sorry, Hiring Freeze, da gehst du zu Stripe und die sagen, sorry, wir haben gerade 1000 Leute rausgeschmissen, die wir stellen können. Das heißt, für die Leute ist es gerade wirklich, wirklich scheiße.
Deswegen ist es wahrscheinlich so laut, weil
klar.
Genau, weil es vielleicht nicht super unerwartet kam, aber vielleicht, man hofft ja dann doch bei sowas wahrscheinlich bis zum Ende, dass es funktioniert, weil du weißt, selbst wenn du jetzt früher dann, wenn du sagst, okay, ich sehe das jetzt kommen, ich kündige und suche mir was Cooles, naja, das Coole stellt gerade alles nicht ein, so ungefähr, ne? Ah, okay, das macht diese Situation so ein bisschen aussichtslos, in Anführungszeichen.
Ja. Okay. Ja, und da gibt es halt tausend so Faktoren, die du berücksichtigen kannst, nach dem Motto, was passiert eigentlich jetzt mit den Unternehmen, mit den Mitarbeitern, die haben irgendwie noch eine Bonuszahlung offen für dieses Jahr, kriegen die und so weiter und so fort.
Ah, jo.
I don't know.
Kerr hat ihr nicht bekommen, als sie gewechselt hat, den Arbeitgeber.
Ja, also ne, da gibt es halt so verschiedene Konstellationen. Da musst du Arbeitsrecht dir anschauen, da musst du Vertragsrecht dir anschauen und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass es viele Situationen gibt, wo Leute sagen, hey, das ist gerade einfach super beschissen. Ich habe gerade irgendwie privat irgendwie ein Ding. Vielleicht bin ich gerade hochschwanger oder vielleicht habe ich gerade irgendwie eine schwierige Zeit, habe irgendwen verloren in meinem Leben. Also, es wird bestimmt viele, viele Schicksalsschläge geben, die halt total der Worst Case vom Worst Case sind. Und jetzt kommt noch der Worst Case und du wirst auch noch gefeuert.
Ja, selbst der ganz normale Case für heutzutage, für gerade ist ja, dass alles teurer wird und so weiter und so fort, ne? Und dann seinen Job zu verlieren, während quasi ja alles gerade teurer wird und so weiter, ist ja schon ein harter Worst Case. Ja, muss ja gar nicht mal so dieses harte Einzelschicksal sein, sondern ich glaube, gerade ist es für jeden ungeil, seinen Job irgendwie zu verlieren. Ja, verstehe. Und gerade wenn es in dieser Menge passiert, ne, wenn du sagst, so, ne, so Zahlen von 70-80% der Mitarbeiter sind so das Ziel, irgendwie zu entlassen sozusagen, ist das schon crazy, ja.
Ja, aber
verstehe.
Wenn man sich Twitter halt anguckt, die haben im letzten Geschäftsjahr halt irgendwie ein paar hundert Millionen miese gemacht. Das heißt, Twitter war als Unternehmen nie profitabel.
Genau, das hat man, glaube ich, auch immer Jack Dorsey und so, das war ja da schon immer klar, weswegen man auch mal gesagt hat, nur Twitter-Aktien, man weiß nicht, weil wofür zahlt man, weil eigentlich sind es nur Nachrichten, die geschrieben werden auf so einer Oberfläche.
Ja,
irgendwie ist da nicht so mehr hinter irgendwie,
ne? Ich meine, für Elon Musk ist das jetzt gewollt oder ungewollt oder selbst verschuldet oder nicht, ist es jetzt eine prekäre Situation. Er hat auf der einen Seite Investoren. Also er hat das ja nicht selbst gekauft, sondern dahinter stecken ja eben Leute, die ihm jetzt das Geld geliehen haben und gesagt haben, hey, ich glaube an deinen Plan. Der hat den Plan vorgebracht. Wie gesagt, der war halt nicht unbekannt, schon vor Monaten. Und auf der anderen Seite hat er quasi zu hohen Preis gezahlt für Twitter. Und das deutlich zu hoch. Also Twitter wäre jetzt wahrscheinlich 10 Milliarden wert. Er hat 44 Milliarden. Und 30 Milliarden aufzuholen in 5 Jahren oder so ist halt eine harte Nummer. Das heißt, du musst auf jeden Fall irgendwas tun, sofort. Plus, und das ist jetzt auch so ein Thema, was halt dazugekommen ist, gar nicht wertend, aber einfach nur beschreibend, was passiert ist, dem springen halt die ganzen Werbebudgets halt weg.
Genau, das habe ich jetzt mitbekommen, das habe ich gestern den Tweet gesehen, so genau, das war so dieses wegen den Aktivisten verlieren wir jetzt die ganzen VW und so, glaube ich, sind abgesprungen, ne? Wo man da auch nicht weiß, ne, ist es halt wirklich jetzt wirklich der soziale Druck nach dem Motto Cancel Culture, ist sie existent, whatever, wie das bei so Disney-Filmen so, dass dann irgendwie der Regisseur abgesetzt wird und dann am Ende irgendwie doch nicht, whatever. Oder ist es halt einfach, weil VW auch jetzt irgendwie gucken muss, wo stecken wir gerade Geld rein und sich denken, naja, Twitter ist gerade so ein Minenfeld irgendwie, das macht vielleicht keinen Sinn, weil das ist, man weiß nicht, ob das funktioniert oder nicht, ne? Das ist halt irgendwie immer schwierig dann, ja.
Ich glaube, die Kombination aus allem ist wahr, weil wenn du die Geschäftszahlen Snapchat anguckst oder von Facebook, die leiden auch darunter. Also die leiden eben auch, dass eben Budgets quasi gekürzt werden. Das heißt, das ist halt so eher so ein Makrothema für alle sozialen Netzwerkplattformen, die eben auf Werbebudgets von Unternehmen halt irgendwie quasi aufgebaut sind. Das heißt, alle haben diesen Schmerz gerade. Ich glaube, was da hinzukommt, ist halt eben dieses Phänomen eben, dass Elon Musk halt entweder geliebt, gehasst oder irgendwas in die Richtung wird. Und dann hast du halt so Unternehmen wie VW und Audi, die halt sagen, hey, warte mal ganz kurz, A, müssen wir selber Budgets einstreichen und B, ist das quasi über Ecken halt unser härtester Konkurrent. Und inwiefern da noch irgendwelche internen politischen Spielchen eine Rolle spielen, von wegen, hey, wir können das jetzt, egal, schiebt das Budget halt in Richtung Facebook oder wir streichen es komplett. Plus, Twitter ist halt einfach eine Branding-Plattform. Also, du hast bei Twitter halt kaum Möglichkeiten, als Werbetreibender wirklich das Geld quasi direkt an Produkt zu knüpfen, also dein Budget an Produkt zu knüpfen. Zum Beispiel bei Instagram kannst du sagen, du schaltest eine Werbung, hast einen Call-to-Action-Button und dann gehst du direkt in den Webshop und kaufst. Bei TikTok ist es ähnlich. Aber hier bei Twitter ist es so, du kannst halt eben nur sagen, guck mal, ich bin ein geiler Brand. So, aber super schwierig da, den Verkauf irgendwie zu steuern und irgendwie quasi Performance-Budget reinzuknallen. Also es ist eher alles so Branding-Budget, so von wegen, oh, wir sind so ein toller Brand und guck mal, wie geil wir sind, aber du machst damit kein Geld oder es ist schwierig zu messen, wie viel Geld damit verdienst, was immer die ersten Budgets sind, die gestrichen werden, weil die nicht messbar sind und
Ja, weil es mich wirklich irgendwie gewundert hätte, also, ne, wie gesagt, wir können es nicht wissen, aber ich finde deine Gründe, die du gerade aufführst, super plausibel und 10-mal plausibler als das jetzt, also, klar, man weiß es nicht, aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass selbst die großen Hater, sag ich mal, irgendwie, dass die jetzt, also weil, ich finde immer, also wie soll ich sagen, also ne, generell mit Cancel Culture und so ist ja ein schwieriger Begriff und ist es real, gibt es die oder gibt es die eigentlich nicht, weil irgendwie kann doch jeder alles sagen, was er möchte, aber irgendwie doch nicht und nicht überall und whatever. Aber ich glaube, wir haben schon in der Welt quasi Influencer, sagen wir jetzt mal, oder Menschen gesehen, die Dinge gesagt haben, wo dann Brands und keine Ahnung was weiter mit denen zusammengearbeitet haben. Und das war 1 Milliarde mal schlimmer als das, was Elon Musk quasi macht, sozusagen. Also, ne, selbst wenn man ihn kritisch sieht und so, der hat sich jetzt ja nicht hingestellt und gesagt, also so Kanye West-mäßig. Ist ja, ja jetzt nicht, wir sind jetzt nicht im White Lives Matter und wir verkaufen jetzt über Twitter White Lives Matter Hoodies und keine Ahnung was. So, da, wo ich dann verstehen könnte, okay, da glaube ich, sind genug Leute, die dann sagen, hier VW, guckt euch das mal an, wollt ihr damit werben, falls ihr es nicht gecheckt habt. Und jetzt denke ich mir, was sagen die Leute? Sagen die, VW, guck mal, das hat jetzt, der hat jetzt das gekauft. Ja? Ja, ja, der hat das gekauft und der entlässt Leute. Ja, wissen wir. Ja, also ich frage mich, welche Botschaft dann quasi gestreut wird sozusagen.
Das fand ich ganz spannend. Es gab so einen Thread von einem Twitter-Mitarbeiter. Ich weiß nicht, ob der gefeuert wurde oder nicht, aber
vielleicht haben wir den gleichen gelesen, ja. Mal gucken.
Wie hieß denn der? Keine Ahnung, weiß ich, kriege ich nicht mehr zusammen, wie der heißt, der Typ. Jedenfalls hat er so ein bisschen beschrieben, was in den letzten Tagen bei Twitter passiert ist. Und das fand ich ganz spannend. Es gab quasi kurz nach der Akquise übers Wochenende gab es so einen relativ großen Andrang.
Huddle. Bitte? Also ein Huddle, wie beim Football.
Nee, es gab so einen Andrang an irgendwie neuen Accounts und diese Accounts haben halt bestimmte einfach Wörter gepostet. Die hatten keine Follower, die waren einfach so, das waren einfach so Bot-Accounts. Und die haben einfach so bestimmte Dinge gepostet. Und ein Kritikpunkt war, und es wurde von ein paar Medienhäusern aufgegriffen, war, oh, guck mal, seitdem Elon Musk Twitter owned, ist die Anzahl bestimmter Wörter, die verwendet werden, getweet werden, total hochgegangen. So wie das N-Wort und so weiter, ne? Oder ja, andere Wörter, ja, die halt okay. So eben so rassistisch sind oder was auch immer.
Okay.
Und da war halt, der Typ hat beschrieben, so nach dem Motto, ja, das ist tatsächlich passiert. Es gab eine relativ breite quasi Attacke, in Anführungszeichen, so nach dem Motto, es wurden Bots erstellt, die haben diese Sachen gepostet, die wurden quasi einfach nur rausgelesen, so nach dem Motto, irgendwer hat einfach geguckt, wie oft wurde dieses Wort benutzt in Tweets, ohne weiter darauf einzugehen, was waren das für Tweets und so weiter.
Genau, nicht verifiziert wurde. Aber
also so, die Aussage ist gar nicht, ist nicht falsch. Ja. Es gab tatsächlich seitdem mehr Tweets mit bestimmten Wörtern, aber die hatten auch einen bestimmten Ursprung und das wurde halt irgendwie ein paar Stunden später dann eingedämpft und das hat er in diesem Thread halt untergeschrieben. Jetzt kann man sagen, ist das vielleicht quasi ein Rechtfertigungsmove von Twitter intern, Elon Musk, whatever. Mhm. Aber Fakt ist, das hat natürlich gewissen Druck vielleicht auch ausgeübt auf ein paar Werbetreibende, die gemerkt haben, so, fuck man, selbst wenn das nicht stimmt, aber einfach die Wahrnehmung ist halt da und ich will nicht derjenige sein, der halt eben nicht den Rückzieher macht. aber das ist auch alles Spekulation an der Stelle.
Ja, also genau, kann ich mir auch vorstellen, ich glaube halt, wenn alles gerade cool wäre, wäre diese Attacke kein Problem sozusagen. Ich glaube, ich finde die, also ich persönlich einfach nur, finde die Argumente, die du da vorgenannt hast, irgendwie stärker, womit ich mir besser erklären kann, warum Leute quasi abgesprungen sind, sozusagen Werbetreibende. Aber ich bin nicht der VW-Marketing-Typ. Vielleicht war es für den ein ganz anderer Grund. Also das, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall, dank dir ist jetzt so ein bisschen die Perspektive zumindest breiter geworden, dass ich verstehe, okay, warum, wieso, weshalb. Ja. Interessant.
Ja, und
willst du gerade?
Nee, sag ruhig.
Nee, und diese $8 blauer Haken-Diskussion, da geht's jetzt ja, also das, da persönlich habe ich das Gefühl, ich verstehe total, warum das gemacht wird. Ich verstehe, da, also es gibt da, okay, ich mach's kurz auf, dann kannst du es wieder schön zusammenfügen. Auf der einen Seite gibt's, glaube ich, gerade Creator sozusagen, also Menschen, die twittern, die halt dann sagen, warum soll ich jetzt dafür zahlen, dass ich den Content für die Plattform bereitstelle? Weil ohne meinen Content als krasser Twitterer ist die Plattform halt nichts, ist sie tot. Das ist so, wie wenn jetzt YouTube sagen würde, also diese Diskussion haben wir bei Twitch gerade. Twitch, die haben den Share quasi, passen die gerade an, die sagen, hey, wenn du mehr Werbung schaltest, kriegst du mehr Share und machen so ein bisschen Pressure, unangenehme Sachen, also unangenehm von außen gesehen, aber wahrscheinlich mit deiner Erklärung, mit alles wird teurer, müssen Leute entlassen, vielleicht notwendig sozusagen. Aber da gibt es den gleichen Aufschrei sozusagen, naja, wenn jetzt alle von Twitch weggehen, Twitch, dann hast du keine Leute mehr, die für dich Content liefern, dann bist du tot. So, deswegen don't mess with us. So, und das ist ja das, was bei Twitter gerade auch gesagt wird, so nach dem Motto, warum soll ich jetzt $8 bezahlen dafür, dass ich jetzt hier Content bereitstelle, du verdienst mit der Firma sozusagen. Verstehe ich irgendwie, aber ich verstehe auch total den Punkt zu sagen, wenn das gut gemacht ist, naja, wenn ich mich dadurch darauf verlassen kann, dass diese Person mit einem blauen Haken sozusagen eine echte Person ist, kein Bot, kein irgendwie russisch Trollfabrik, whatever, ne, also jetzt, um mal dieses Wort reinzuwerfen, oder keine Ahnung, wahlmanipulierende Außen-Accounts und so, dann finde ich als jemand, der das überhaupt nicht in Anspruch nehmen würde, also weil ich ja nicht dafür bezahlen würde, sondern ich kann aber dann als Konsument gucken, hey, cool, der zahlt $8, diesen Haken, das ist auf jeden Fall eine Person, die hat ein echtes, die existiert. Das finde ich schon einen coolen Mehrwert, muss ich sagen, als Nutzer von Twitter, der jetzt nur liest, sozusagen. Ja. Deswegen bin ich da, also ja, ich verstehe beide Seiten auf der einen Seite, aber ich finde das einen guten Ansatz. Vielleicht gibt es bessere, aber ich verstehe den Ansatz zu sagen, wir wollen dafür sorgen, dass Menschen mehr Vertrauen in das haben können, was hier eben auf dieser Plattform passiert. Mhm. Weil, wie gesagt, ich fand den gut recherchiert, dieser Podcast, ne? Cui Bono, What Happened to Ken Jebsen und so weiter und so fort. Da gibt es ja gerade auch diesen neuen Anonymous-Podcast und so. Ich finde, die sind gut recherchiert. Und ich glaube, wie doch dieser Angriff mit diesen Worten auf Twitter, was du gerade gesagt hast, so, ne? Ich glaube, das ist eine größere Gefahr, um es jetzt mal so ein bisschen zu nennen, für Gesellschaft ist, als man immer so denkt und mitbekommt. Und ich fände es geil, wenn wir diesen unterschwelligen, irgendwie bilden sich Gruppen von Menschen, die aber eigentlich nur von einem Bot geleitet werden, weil der irgendwie witzige Sachen tweetet und dann rotten sich Menschen zusammen und verbreiten zusammen Hetze und Hass. Wenn man das dadurch vielleicht in den Griff kriegen könnte, fände ich es irgendwie ganz cool. So, ja. Langer Take, aber das wären so meine Punkte dazu.
Ja. Ich glaube, also ich fand eine Diskussion mal spannend und das ist auch wieder so ein bisschen Intro, Kontext für eben den Punkt zu diesem 8-Euro-Thema. Mhm. Es gab mal so einen Podcast, da wurde diskutiert, sollten soziale Netzwerke quasi sollte man so bei sozialen Netzwerken hingehen und sagen, das ist öffentliches Gut.
Ah,
weil
so
eben
wie öffentlich-rechtlicher Rundfunk so ungefähr.
So ein bisschen die Richtung aus dem Argument heraus, die sind quasi Monopole und die sind immer monopolistisch und dadurch nicht, soll ich sagen, selbst wenn die in irgendein bestimmtes Extrem abdriften, links, rechts, Mitte, egal welches, kriegst du sie nicht gefangen. Also die können quasi eine Gesellschaft zerstören. So, weil die eben als Plattform so mächtig sind, dass die nie ersetzt werden. Also nach dem Motto, Twitter ist so essentiell für alle Werte einer Gesellschaft, ne, welche auch immer das sind. Und wenn wir Twitter nicht quasi in die Hand des Staates nehmen, dann könnte auf Twitter auf einmal die ultimative rechte Szene Einklang finden und alle Menschen werden gebrainwashed und dann haben wir auf einmal einen rechten Staat. So.
Passt das ein bisschen wieder der Vergleich wie zu früher römisches Dorf Marktplatz, so nach dem Motto? Also, dass man sagt, okay, der Marktplatz sollte eben für alle zugänglich sein, von keinem kontrolliert, jeder kann da drauf kommen sozusagen, aber wir sehen quasi alles und es sollte nicht jetzt von einem kontrolliert sein im Hinterhof irgendwo so.
Genau, der einfach von Leute verschwinden lässt auf dem Marktplatz oder was auch immer tut. Da gibt es diese Diskussion und dann hat einer in dem Podcast gesagt, naja, wartet mal kurz, aber so monopolistisch sind diese Unternehmen ja nicht, weil wir haben so seit 20 Jahren so einen Trend, dass die halt kommen und gehen.
Genau, SchülerVZ, StudiVZ, MySpace grüßen, Knuddels grüßen,
Jaffel grüßt. Facebook ist jetzt quasi auf dem absteigenden Ast, kein Mensch nutzt mehr Facebook, Instagram war der nächste Peak, Instagram ist weg, jetzt gerade kommt irgendwie
Snapchat,
TikTok und so weiter und jetzt ist die Gas-App in den USA gerade quasi das nächste Ding so, was jetzt gerade boomt, kein Mensch kennt das, aber 3 Jahre
wenn andere berät. Clubhouse.
Exakt, so, also von wegen Monopol hin oder her, wenn Leute merken, irgendwas ist scheiße oder irgendwas driftet in irgendeinem Extrem, dass die Leute sich nicht mehr gut finden, dann gehen die von der Plattform weg. Dann gehen die zum nächsten Marktplatz. Also eigentlich konkurrieren gerade genug Marktplätze miteinander, dass man eben gar nicht hingehen muss und sagen muss, das ist der eine, der wahrhaftige, sondern wir haben genug Marktplätze, geh halt zu einem anderen Marktplatz. So.
Man könnte eher sagen, dass ein Trend da ist, dass dieses Marktplätze existieren, das ist halt monopolistisch sozusagen, also dass die Menschen einen großen Need nach Social Media haben sozusagen, könnte man sagen, der erfüllt werden will. Aber ob es jetzt einer erfüllt oder mehrere kleine, das ist eigentlich fast egal. Und ich habe nicht das Gefühl, also wie du sagst, ich habe nicht das Gefühl, die ganze Welt ist auf. So, das war mal bei Facebook vielleicht so ganz krass, weil das so der erste große war.
Ja.
Aber danach.
Plus du hast halt so auch diese Trennung zwischen, du hast den öffentlichen Parkplatz, Twitter, Facebook, Timeline und so weiter, und du hast eben die Kneipe in deinen Telegram-Chat, dein WhatsApp-Chat, deine Group-Chats, dein Discord-Server, der auch private ist. Also das hat viel, wo Informationen fließen, wo Inhalte verbreitet werden, wo eben diese ganze Konversation stattfindet, wie auf Twitter, aber halt eben im Discord-Server abgeschlossen ist oder im Telegram-Chat oder im WhatsApp und so weiter oder iMessage, um alle zu nennen. Was auch immer, es gibt noch mehr. Jedenfalls aber
Flima, Signal, whatever.
Genau, also, du hast eben diese, also die Kontrolle darüber, was wer wie bespricht, ist eben auf dieser öffentlichen Seite noch irgendwie denkbar, aber sobald es ins in Private driftet, eben kannst du eh keine Chance mehr.
Du kannst Discord niemals zwingen, alle Chats zu scannen, sozusagen. Also kannst du vielleicht versuchen, aber dann gehen halt alle Leute, sobald es klar wird, gehen halt Leute woanders hin.
So, ne? Genau. So, und das ist erstmal so als Pre, so nach dem Motto, okay, es gibt die Konkurrenz zwischen den Marktplätzen, die konkurrieren alle miteinander und jetzt ist die Frage, was ist der Marktplatz, auf dem ich sein möchte und was ist das, mir das wert? Und was eben dieser 8-Euro-Move hat halt eben, glaube ich, mehrere Funktionen. Die eine Funktion ist es zu sagen, naja, wir wollen auf der einen Seite eben das Bot-Problem lösen. Um da mal so zwei Sätze fallen zu lassen, die Erstellung eines Twitter-Bots kostet aktuell einen Bruchteil von einem Cent. Das heißt, du hast einen Server, du lädst ein Skript runter, du lädst das laufen, der Server kostet dich ein paar Cent und dann wird ein Account erstellt, eine E-Mail-Adresse kostet dich heutzutage nichts. Das heißt, du kannst einfach E-Mail-Adressen wegwerfen, E-Mail-Adressen erstellen, aber du erstellst Accounts vollautomatisiert. Das heißt, du kannst Millionen von Accounts pro Sekunde erstellen.
Ich würde sagen, die kaufst du wahrscheinlich im Tausender-Pack oder im Zehntausender-Pack.
Wenn du die nicht selber erstellst, genau,
sozusagen, kaufst
wenn du
sie
das
ein
möchtest. Und, ja.
Ne, so. Das heißt, kaufst nicht einen Twitter-Bot, sondern das ist eine große Packung.
Und wenn er gebannt wird, selbst wenn er es nur einmal geschafft hat, 5 Kommentare zu schreiben in der Zeit unter deinem Hashtag, auf den du ihn programmiert hast, dann tut er das, dann wird er gebannt und in dieser Zeit haben 5 Leute schon diesen Link geklickt, den du platziert hast und damit war es schon Erfolg für dich. Wenn du jetzt aber hingehst und sagst, du führst quasi eine Preisgrenze ein, sagst, naja, Kommentare, Suche wird priorisiert für Menschen, die eben sagen, ich habe diese 8 Euro bezahlt, dann wird die Kosten, also einen Bot zu betreiben oder hunderttausende Bots zu betreiben.
Also einen sinnvollen Bot sozusagen.
Genau, einen
also
sinnvollen, der gesehen wird. Ein Bot, der gesehen wird, der quasi auch seinen Job, nämlich einen Kommentar zu platzieren oder was auch immer, erfüllt. Die Kosten sind von Bruchteil von einem Cent auf 8 Dollar hochgegangen, instant. Und das pro Monat wiederkehrend. Das bedeutet, du musst jetzt viel, viel, viel mehr Geld in die Hand nehmen als das russische Botfarm.
Ja, eine 8-Milliardenfachung des Preises so gefühlt dann, ja.
Genau, und das ist einfach nicht mehr, monetär gesehen, nicht mehr drin. Und selbst für die, die sich das leisten können, okay, aber dann musst du wirklich, also du musst echt viel Geld in die Hand geben, das ist dauerhaft und dann musst du die Frage, lohnt sich das, was du eigentlich damit machst? So, lohnt sich ja, der Scam?
Genau, und vielleicht ist dieser Prozess der Anmeldung ja dann auch so ein bisschen komplexer. Das heißt, es kann auch nicht mehr der einfache Billo-Skript-Bot sein, sondern du musst dann auch, im Prinzip muss der das auch noch hinkriegen, die ganze Anmeldung durchzugehen. Irgendwie, da muss ja irgendeine Payment-Zahlung hinterlegen, die darf nicht bei allen die gleichen sein, weil sonst wird das erkannt und rausgekickt und so. Das heißt, die nicht nur die Verteuerung, sondern auch die Verkomplizierung des Erstellprozesses macht es wahrscheinlich einfach super unattraktiv, das zu machen.
Ja, und um es mal weiterzuspielen, Mastercard, Stripe, die lesen dann, oh, 8 Euro, 8 Euro, 8 Euro. Wie viele Accounts betreibst du? Also es gibt, und auch wenn du sagst, du bezahlst mit Apple Pay, dann hast du quasi die ganze, dann hast du nur irgendwie ein iPhone. Das heißt, wenn du nur Apple Pay machen kannst, müsstest du quasi ganz viele iPhones haben mit verschiedenen Apple Pay-IDs und so weiter. Also es wird sehr, sehr schwierig, diese Infrastruktur für den gleichen Preis aufrechtzuerhalten. Und das geht halt wirklich nur, wenn du sagst, die Kommentare von eben Accounts, die halt bezahlen, werden höher priorisiert als die Accounts, die halt eben nicht 8 Euro bezahlen. Und das ändert die gesamte Dynamik auf Twitter.
Absolut.
So, aber das ist, glaube ich, einer der Mitgründe, warum eben diese 8 Euro jetzt so relevant sind, eben um dieses Bot-Problem in den Griff zu kriegen. Jetzt kann man sagen, das hat mich nie gestört, das Problem. Also,
aber spannend. Genau, dadurch könnte man jetzt, wenn du das so sagst, was ich jetzt eben erstmal nur als Vorteil gesehen habe, nach dem Motto, okay, ich find's cool, wenn ich weiß, dass das weniger gesteuert ist, in Anführungszeichen. Ne? Also jetzt nicht, ich möchte jetzt nicht irgendwelche komischen Begriffe benutzen, aber das ist, also wenn ich verstehe, dass da, was da passiert, mehr echt ist sozusagen, finde ich das ja cool. Aber gleichzeitig, wenn du es so sagst, könnte man ja auch dann sagen, der Reiz von Twitter ist gerade im Prinzip, dass jeder mit dem Präsident der Vereinigten Staaten interagieren kann sozusagen. Ne? Und dass man auch mal eine Antwort bekommt von seinem Superstar oder von einem Politiker und so, weil es ein sehr kurzer, direkter Weg ist. Das würde dann ja ein bisschen wegfallen, weil man sagt, okay, das kommt dann nur den Leuten auch zugute, die diese 8 Euro zahlen, die behalten die gleiche Relevanz. Und dann gibt es so, im Prinzip könnte man sagen, es unterteilt sich dann in Leserinnen und Leser und Verfasserinnen und Verfasser sozusagen vielleicht. Ne? Für mich persönlich ist das gar kein Problem, weil ich, glaube ich, noch nie einen Twitter-Kommentar geschrieben habe, aber gerne alles lese. Deswegen wäre ich ein perfekter, ich zahle nicht Mensch, so ungefähr. Aber ich könnte dann Leute verstehen, die so Hobby-Twitterer sind und dann sagen, naja, irgendwie jetzt habe ich keine Relevanz mehr, aber es lohnt sich für mich auch nicht, 8 Euro zu bezahlen, weil die Relevanz habe ich eben auch nicht. Also ich glaube, dass dann so ein paar Leute auf der Stelle sind, die dann eben sagen, ja Leute, für mich ist das Kacke, diese 8 Dollar. Verstehe ich so ein bisschen. Okay.
Ja. Ja, aber das ist, genau, wie du euch gesagt hast, das ist so die Abwägung, die man da für sich selber treffen muss. Es ist weiterhin eine Option. Also niemand zwingt dich, eben diese 8 Euro zu zahlen. Das kannst du eben tun, um eben da relevanter zu werden. Und halt eben dieses Häkchen zu bekommen, was halt ein Statussymbol ist oder war. Jedenfalls, aber das ist nur ein Aspekt. Der andere Aspekt ist zu sagen, gut, diese Leute haben halt eben weitere Funktionalitäten. Die können dann zum Beispiel, weiß ich nicht, lange Videos posten, lange Texte posten, was halt bei Twitter vorher nicht möglich war.
Das hat er jetzt gesagt, ne? Dass man da Dateien anhängen, Attachments machen
kann. Ja, ich glaube, es gibt in dem Changelog, kannst du das nachlesen. Also, das habe ich, also es gibt jetzt quasi so eine Art nach dem Motto, hier, neueste Version von Twitter, wenn du jetzt 8 Dollar im Monat zahlst, dann kannst du diese Dinge tun. Und da ist auch die Frage, okay, wie finanzierst du eben dein Geschäftsmodell, wenn du jetzt sagst, du willst auf der einen Seite eben dein Content-Spektrum erweitern, also weg von 280 also Zeichen zu Langformat-Content, so wie bei YouTube zum Beispiel, kannst du sagen, okay, du hast zwei Möglichkeiten, das zu finanzieren. Du finanzierst das einmal eben dadurch, dass die User zahlen, 8 Euro oder 8 Dollar, oder eben durch Werbeeinnahmen, weil du sagst, du generierst quasi Views und durch die Views kannst du Werbung schalten. Also es, und aktuell ist es ein hybrides Modell, beides. Ja. Und das hilft natürlich auch, Twitter irgendwie rentabel zu machen. Und irgendwie
aktuell ist es doch gerade nur Werbung.
Aktuell ist es nur Werbung.
Zahlt ja keiner. Genau, also aber jetzt der Plan, der jetzt
kommt. Es gab Twitter Blue, gab es ja schon vorher. Also es ist jetzt nicht so Elon erfunden, das gab es ja irgendwie.
Gab es das wirklich?
Ja, seit letztem Jahr schon. Nee, doch, okay. Also nicht in Deutschland. Also aber in USA, Kanada, Neuseeland und so weiter. Das hatte dann den, du konntest dann Tweets bearbeiten im Nachhinein. Also die Edit-Funktion war so
exklusive. MKBHD gesehen, ja.
Genau, also Twitter Blue ist jetzt nichts Neues, kostet jetzt einfach mehr und kann einfach ein paar mehr sein. Und der weitere Punkt ist eben, dass Creator jetzt auch quasi einen Revenue-Share bekommen, ähnlich wie bei Twitch. Also alle
das habe ich noch nicht mitbekommen.
Das ist dieses Modell, was Medium auch gemacht hat, wovon ich ja persönlich auch so ein paar Euro abgezwackt habe, so nach dem Motto, jeder zahlt. Wenn
wir von ein paar Euro reden wir auch von ein paar Euro.
Tatsächlich. Ja, weil es ist so nach dem Motto, jeder zahlt 8 Euro. Und von diesen 8 Euro werden, sagen wir mal, die Hälfte wird für Serverkosten und so weiter ausgegeben. Und die anderen 4 Euro, die gehen in den Topf. Und dann wird geguckt, wer hat wie viel quasi Engagement kreiert. Und die kriegen das halt verteilt. Das heißt, du kannst ähnlich wie bei YouTube, Twitch weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall wie bei YouTube, je mehr du an Content produzierst, der gut ist, desto mehr kriegst du auch von Twitter jetzt ausgezahlt. Also komplett.
Ist bei Twitch auch so, du kriegst halt verschiedene, also bei Twitch ist es noch so ein bisschen kacke, glaube ich, weil mit jedem Creator ein einzelner Vertrag gemacht wird. Das heißt, jedem werden andere Summen quasi angeboten. Okay. Der eine kriegt für eine Werbung das, der andere für eine Werbung das. Und das sind so Verhandlungen. Und ich glaube, das ist das, was gerade so ein bisschen öffentlich gemacht wird und das so ein bisschen schwierig ist.
Ja, aber also wir werden noch sehen, ob und wie das bei Twitter dann umgesetzt wird. Aber das ist halt auch eine Komponente, die dann hinzukommt, wo du halt sagst, okay, endlich kannst du als Twitter-Creator eigentlich auch mal Geld verdienen. Das ging jetzt bei TikTok, das ging bei YouTube, bei Twitch, aber bei Twitter ging das seitdem es Twitter gab nie. Ja. Und Twitter soll halt eben jetzt auch andere Formate unterstützen, dass du eben deine Videos, deine Podcasts, also wir konnten unseren Podcast nämlich hochladen und wenn, warum auch immer.
First Twitter-Podcast on Earth.
Genau. Ja. Aber das ist halt, da steckt der Laune drin und das ist halt noch die weitere Komponente neben dem Bot bekämpfen, so nach dem Motto Anreiz für Creator schaffen, mehr besseren, vielfältigen Content und eben Twitter zu einer cooleren Plattform machen, die vielleicht auch mit YouTube und TikTok konkurrieren kann. Großes Fragezeichen, ob das jemals erfolgreich sein wird, weil wir haben alle gesehen, es ist nicht so leicht, eben mal Twitter, TikTok oder YouTube vom Thron zu kicken. So, ist halt
ja, und es ist genau, und es andere Zielgruppe gerade hat und so, ne? Und dann ist immer die Frage, ne? Also ich habe das, also boah, jetzt wieder harte Spekulation, ne? Aber ich habe das Gefühl, die Zielgruppe, die den ganzen Tag am Handy hängt, um es mal ganz pauschal zu sagen und so, und deswegen super viele Werbeeinnahmen generiert und deswegen das Modell so super fährt, die hängen halt bei TikTok, Snapchat und whatever so. Und ich glaube, bei Twitter ist so gefühlt eher so Ü30 wahrscheinlich sogar, so im Schnitt, sage ich mal. Und das sind halt dann eher die halt wahrscheinlich arbeiten und keine Ahnung was und dann am Tag vielleicht 2-3 Stunden im Zweifel bei Twitter hängen. Und wenn ich die TikTok-Zahlen meiner Schülerinnen und Schüler angucke, sind das halt 8 Stunden. Und das ist wahrscheinlich für Werbetreibende super viel attraktiver sozusagen. Und dann ist die Frage, genau, also deswegen würde ich auch ein Fragezeichen dran stellen, inwiefern es realistisch ist zu sagen, dass Twitter wirklich mal ein gesundes Unternehmen wird. Also wird jetzt versucht so, ich verstehe jetzt auch den Ansatz so, aber ja, irgendwie weiß ich noch nicht so genau. Ich glaube, es könnte nur funktionieren so, wenn es halt wirklich politisch noch wichtiger sozusagen ist. Also wenn man so wirklich merkt, okay, das ist die Plattform, wo ich die neuesten seriösen, wo die Zeitungen zuerst veröffentlichen, wo die ersten Breaking News kommen, wo die Wahlergebnisse zuerst veröffentlicht werden, weil es da irgendwie gute Connections gibt, wo halt eben auch nur da ist der O-Ton des Präsidenten zu sehen oder von Bundeskanzler und so. Dann könnte ich mir vorstellen, dass man wie so ein Nachrichtenagentur-Abo sozusagen die Leute dann dafür zahlen, also weil die Zielgruppe, glaube ich, einfach bereit ist, dafür Geld zu bezahlen. Ja, aber keine Ahnung, eine Spekulation.
Ja, ja, ich glaube, also, und das ist jetzt spannend, ich glaube, da gibt's jetzt, also um vielleicht auch den letzten Punkt zu sagen zu dem Thema 8 Euro und dem Verification-Badge, ich glaube, dass was spannend ist gerade, ist halt, es gibt halt super viel Kritik in die Richtung, nach dem Motto, das Modell, wie es jetzt gefahren wird, ist halt nicht ausgereift. Und dem stimme
also, jetzt gefahren wird, ist mir wieder bei Zukunft, also das, was jetzt kommt.
Gerade, du zahlst 8 Dollar und kriegst so ein Verification-Ding.
Ja. Ja.
Stimme ich zu einem gewissen Grad zu, weil auf einmal hast du quasi Leute, die können ihr Twitter-Profil ändern und können halt irgendwie sich als irgendwer ausgeben und haben sogar ein Verification-Badge. Das heißt, jetzt ganz kurzfristig ist es leicht für Leute zu scammen, weil dieser Übergang noch nicht klar ist, weil die Awareness halt noch nicht da ist, so von den Usern, so nach dem Motto, oh, das ist Elon Musk, aber ohne Verification-Badge. Der schreibt mir ein DM, Krypto-Scam. Mit Verification Badge, super geil. Das heißt, jetzt in dieser Übergangsphase, wo die Leute erst adaptieren müssen zwischen, was mein vorher gelerntes Verhalten, wem ich bei einer DM antworte und nicht, zu wem antworte ich jetzt, das könnte so ein bisschen am Anfang erstmal für Irritation führen. Berechtigter Punkt, auf jeden Fall. Künftig wird es so sein, du weißt einfach, oh, blaues Häkchen, okay, zahlender User, nicht mehr Promi. Und jetzt kommt der große, und da nochmal den Kreis zuzumachen, jetzt kommt der große Kritikpunkt. Das ist natürlich jetzt für...
Von wem? Von dir oder von...
Nicht von mir, weil ich hatte vorher keinen... Quasi? Aber von denjenigen, die so ein Häkchen hatten, vorher schon, in der alten Version, die sagen natürlich jetzt so, ey, fuck, man, ich hab's mir irgendwie verdient. So, ich bin krass, ich bin Promi, ich bin berühmt, ich bin Politiker, ich bin wichtig. Und jetzt kann jeder bekannt wichtig auf Twitter sein. Also es wird halt eben von einem Statussymbol zu einem... Zu einer
Eintrittskarte sozusagen.
Nützlichen Funktion. Also so eine Utility, so nach dem Motto, du hast einfach nur so ein Ding, so, aber sagt jetzt nicht mehr darüber aus, wie krass du auf diesem Planeten bist. Hm. Was ist halt vorher?
8 Euro im Monat hast, sagt es eigentlich.
Cool. Exakt.
Und was vielleicht in 5 Jahren krass ist, weil wir alle super arm sind, aber.
Genau. Ja. Und ich glaube, das ist jetzt quasi auch ein Riesenaufschrei gewesen von das kannst du dieses Stephen King Beispiel, gesagt hat, ich muss dafür 8 Euro, ich bin einer der krassesten Leute hier, so gewesen.
Da war es noch 20, oder? Also ich weiß ja auch nicht, ob es jemals realistisch 20 waren oder ob
es einfach so ein Anchoring-Ding, so man beginnt, sagt erst 20, danach sagt man 8, dann sagt man ja besser als 20.
Cool, zum Glück ist 8.
Genau. Ja. Aber und ich glaube, das ist halt für Menschen, die wir beide nicht sind, aber Menschen mit kleinem Ego, aber großem Ego gleichzeitig nach außen so, ist das ein Thema, weil die halt sagen, ey, fuck man, irgendwie bin ich jetzt nichts Besonderes mehr. So. Oder ich habe Angst, dass sich Leute eben als ich ausgeben und dann irgendwie meinen Ruf in den Dreck ziehen, whatever. Und ich glaube,
weil sind wir ehrlich, denen tun 8 Euro nicht weh. Also Menschen, die sich darüber Gedanken machen, also, das tut 8 Euro nicht weh. Also so, ne, das ist ja nicht der, weiß ich nicht, Jimbo Joe von nebenan, der irgendwie dann jetzt sagt, ich verliere meinen Ruf, so, das ist halt irgendwie Leute über 10.000 Follower, whatever und so, ne?
Ja, und ich glaube, das, was halt auch viele nicht mitbekommen haben, ist halt, das wird nicht weltweit 8 Euro sein, weil ein berechtigter Kritikpunkt war ja, Moment mal, stopp mal, du wohnst in einem Land wie Land X, wo eben Menschen nur 8 Euro im Monat verdienen oder 8 Dollar, wie sollen die sich jemals, die sind ja komplett ausgeschlossen von diesem Ding. Und kleine Fußzeile war, es wird halt eben an die Kaufkraft des Landes angepasst. Das heißt, in manchen Ländern wird es vielleicht 80 Cent kosten, in anderen Ländern 12 Dollar oder 20 Dollar. Ja. Also vielleicht warst du in irgendeinem Land, wo eben deine Währung super stark ist und du zahlst halt eben 20, in Norwegen zahlt vielleicht 20 Dollar umgerechnet.
Ja, da merkt man, finde ich, dass sich halt auch gerade jeden Tag auf die Meldungen gestürzt wird sozusagen. Also wo man da auch, jetzt würde ich jetzt sagen, wo man ja auch irgendwie dann fairerweise sagen muss, man kann jetzt nicht in der kurzen Zeit eine perfekte Pressemitteilung machen, wo man alle Details quasi klärt, sondern man sagt dann erstmal, okay, das soll 8 Dollar kosten und dann kommen natürlich 2 Sekunden später die ersten Leute sagen, ja, aber was ist mit Guatemala, das funktioniert nicht mit 8 Dollar sozusagen und dann so, ja, das ist uns schon klar, aber gib uns mal eine Woche und dann arbeiten wir ein gutes Payment-Konzept aus, wir wollten es nur erstmal quasi so, ne, es ist einfach eine große Shitshow, die man da so sieht. Ich find's irgendwie von allen Seiten irgendwie unangenehm. Also ich will auf keiner stehen. Ich find's einfach von außen betrachtet, denkt man so, können wir nicht einfach jetzt einen Monat warten und dann da drauf gucken? Also gut, ne, ich verstehe die Arbeitnehmerinnen und Nehmer, die halt dann gerade sich jetzt aufregen, weil sie entlassen werden. So, dass die dürfen eine Stimme haben, dass die dürfen sich beschweren, so viel sie wollen. Aber jetzt der 0815-Konsument von außen, wie du und ich, können wir nicht einfach mal sagen, so, wir chillen jetzt mal kurz und dann gucken wir mal, was das Ergebnis quasi ist. Weil das ist ja das Schöne, wir reden diesmal, wir reden nicht über Ukraine-Krieg, wir reden nicht über whatever, sondern wir reden einfach über eine fucking Social-Media-Plattform, so, die eine gewisse Relevanz hat. Aber da geht es jetzt gerade nicht um Legen und Tod, also wie gesagt, Arbeitnehmer und so, ne, ausgeklammert, sondern ob dieses Ding jetzt $8 kostet oder nicht, ob jetzt Elon Musk das Ding vor die Wand fährt, ja, so what? So, dem wird's am meisten wehtun, wenn der 44 Millionen Milliarden Dollar in den Sand setzt, so. I don't care. So, soll er machen. Aber ich warte doch jetzt erstmal ab und guck mal, ob es entweder vielleicht cooler wird. Und wenn es kacke wird, dann gehe ich mit meinen Homies woanders hin. Dann hole ich mir meine Nachrichten woanders her. Weil, wie du sagst, es wird nicht daran mangeln. So, es gibt die ersten Unternehmen, die wahrscheinlich irgendwie schon die quasi in Startlöchern stehen und sagen: Ah, seht ihr, Twitter ist scheiße, jetzt kommt zu mir. Ne, die Leute reden über Mastodon, whatever, ob das eine Relevanz hat, werden es nicht wissen. So. Aber ich mache mir rein vom Produkt her, habe ich einfach überhaupt keine Emotionalität da dran, so, weil es mir um den Content sozusagen geht, den ich mir aber von allen anderen Orten eben auch holen kann. Und dann ist das so. Und deswegen finde ich das echt krass, wie emotional und krass diese Debatte sozusagen da irgendwie ist.
Ja. Auf der einen Seite zeigt das natürlich, dass irgendwie doch die Leute irgendwie Angst vor der Veränderung haben oder halt besorgt sind um die Veränderung, die auch immer, wie auch immer die aussehen wird, was irgendwie halt eben die Relevanz bestätigt. Auf der anderen Seite glaube ich, hast du halt auch verschiedenste Gruppen, die aus unterschiedlichen Motivationen eben auf diesen Zug aufspringen. Ja. Leute, die einfach nur Schlagzeilen produzieren wollen. Gab's ja, das war so geil, hast du mitbekommen?
Das Beispiel mit den, das hast du, glaube ich, erzählt.
Es gab quasi am Tag, also am Freitag selbst, als die Übernahme vollendet war, standen irgendwie Reporter vom Hauptsitz
HQ.
Und haben einfach da auf Leute gewartet. Und dann sind dann so zwei Typen rausgegangen mit so diesen typischen, jetzt dieses Bild mit diesen Kartons. Boah, herzlichen Glückwunsch, das sieht lecker aus, was auch immer das
ist. Ich habe Essen bekommen.
Liebe dich.
Ja, Liebe geht durch den Magen, haben wir jetzt bestätigt bekommen.
Absolut.
Ja, aber es war so lustig, weil da eben kamen so zwei Dudes raus, die waren so gekleidet wie die letzten Tech-Bros, so Patagonia-Weste und so weiter. Also alle Klischees bedient, so wie so jemand aussieht, der bei Twitter arbeitet. Und die haben dann so rausgegangen und haben dann so ein Interview gegeben und haben dann behauptet, sie werden jetzt gerade gefeuert worden, das wäre also schlimm und so weiter und so weiter. Und das Geile war, dass das halt komplett einfach nur inszeniert war und einfach so ein bisschen Satire-Fake war und einfach um zu zeigen, hey, guck mal,
ich werde jetzt auf alles stürzen quasi, ne?
Genau, und das Geile war, und das wusste ich gar nicht, das habe ich jetzt im Nachhinein erst gelernt, der eine Typ hieß mit Nachnamen Ligma und der andere Johnson. Und Ligma Johnson ist so ein so ein Spruch so bei so Teenagern in den USA, so nach dem Motto, leck mein
Okay,
ja. Und so quasi jeder Teenager hätte quasi auf Basis dieser Namen schon irgendwie stutzig werden, also jeder hätte gelacht, hätte sich schlapp gelacht, so hey, guck mal, wie die heißt. So, es war so einfach so im Nachhinein betrachtet so eine offensichtliche Falle und irgendwie einfach nur irgendwie lustig mit anzusehen. Und da merkst du halt auch so, und das ist, glaube ich, so ein Thema, was du grundsätzlich halt hast, ist halt eben, dass halt seit 2001 ungefähr, seit Facebook und iPhone und der ganze Mobile und News-Trend irgendwie so und mit Google, also seit eben iPhone irgendein Ding wurde und seit 2011 meine ich natürlich, mit 2011 hast du einfach so eine Riesenbewegung, wo du halt merkst so, wenn du als News-Outlet irgendwie relevant sein willst, musst du schnell sein. Speed is king, weil der Erste, der die Nachricht bringt, kriegt die Views und kriegt damit die Kohle, so. Das heißt, du hast halt gar keine Chance mehr zu recherchieren teilweise. Und Recherche-Only-Quality-Content ist halt eine Nische geworden. Und dann merkst du halt eben, das ist halt so ein Phänomen und das spielt sich halt auch in dieser Twitter-Debatte gerade komplett aus, weil eben jeder irgendwie schnell einfach irgendeine Information aufschnappt, halb gekaut, egal ob wahr oder nicht, und einfach nur irgendwie seinen Senf dazu hat. Weil eben das funktioniert. Es ist egal. Es zählt nicht mehr, ob es echt ist, ob es durchdacht ist oder eine gute Meinung ist. Hauptsache fix. Und das ist jetzt keine Kritik im Sinne von, oh, ihr seid alle so schlecht, ihr Medien, sondern eher eine Beobachtung, wo ich mir denke, ja, ich erwarte gerade auch nichts anderes.
Ist wie so ein Teufelskreis, der sich halt selbst jedes Mal dann wieder, ne, weil es müsste ja einer anfangen, weniger zu machen, aber dann wird der ja nicht mehr, ist ja nicht mehr relevant. Das heißt, es ist ein System, das ist irgendwie gerade bedingt. Und am ehesten fällt mir da eine Geschichte von einem Bauern aus China ein. Ja, ne? Also nach dem Motto, ich finde das halt irgendwie, ich weiß, warum ich noch nie Push-Mitteilungen beziehungsweise diese Eilmeldungen eben sozusagen anhatte. Weil immer, wenn man dann mit Leuten unterwegs ist, dann so, oh, hast du schon gesehen, Eilmeldungen gerade, whatever, XY happened. Ich mir so, ja, jetzt ist erstmal 2-3 Stunden krasser Spekulationscontent und dann morgen kann ich gucken, was ist denn eigentlich wirklich passiert. So. Also ich finde, wir sind auch so dazu erzogen worden, sozusagen, von unseren digitalen Geräten, dass wir auf Eilmeldungen reagieren. Weil es kommen manchmal ja die lächerlichsten Eilmeldungen, so Eilmeldung, Prince Harry hat zu viel getrunken.
Ja.
Who the fuck cares? Also das ist ja auch, also da merkt man, okay, aber dann interagierst du, eine Eilmeldung, klickst vielleicht doch drauf, könnte ja doch spannend sein, und hier Click Me und Clickbait, und ne, man redet über Clickbait immer viel so im Sinne von YouTube und keine Ahnung was, die bösen Creator, die da irgendwie Clickbait betreiben, aber das sehen wir ja in fast jedem Bereich unseres Medienkonsums, Clickbait sozusagen, ne? Cliffhanger und ne, die Thumbnails von Netflix-Serien und so. Das ist ja nicht immer nur diese bösen, kleinen, fiesen Influencer, sondern es ist halt das, wie Medien gerade irgendwie funktionieren. Ob man das gut findet oder nicht, es ist halt gerade, wie es irgendwie ist. Und da habe ich für mich irgendwie, zum Glück war ich da nie so anfällig irgendwie. Ich glaube nicht, dass ich besonders cool in irgendwas bin, sondern dass mich, keine Ahnung, mich irgendwie immer so ein bisschen egaler war. Bin ich froh, dass ich da nicht so addicted bin, weil ich glaube, das ist super anstrengend, wenn du immer mit News zugeballert wirst und du immer der Erste sein willst, der dann im Lehrerkollegium sagt, oh, habt ihr schon gehört, das und das wird jetzt abgeschafft. Und denkt so, ja.
Ist ja auch oft nur Signal-Ding, ne? So nach dem Motto, guck mal, wie geil, ich bin voll informiert, guck mal, ich bin so belesen. Muss ich
auch ganz viel drüber nachdenken jetzt. Du hast gute Ideen, also hast gute Wörter in meinen Kopf gepflanzt
letzte Woche. Das ist nicht von mir, habe ich auch nur geklaut, um zu
signalen. Ja, aber du hast sie mir gegeben. Ja.
Aber ich muss sagen, wenn ich mir diese ganze, egal wer jetzt gerade was schreibt, egal wie es jetzt, also wenn ich jetzt ganz egoistisch bin und einfach nur für mich drauf schaue, was will ich, was wünsche ich mir, was passiert, dann wünsche ich mir tatsächlich, dass dieser kranke Masterplan von Elon Musk funktioniert und er das durchzieht. Und ich habe da lustigerweise kleiner.
Weil es dann zu Veränderungen kommt sozusagen, oder was?
Ich habe tatsächlich einfach mal von ganz am Anfang, im April, glaube ich, oder im Mai, habe ich mal einen Artikel so für mich so runtergeschrieben, warum ich glaube, dass das ein Smart für uns alle eine gute Sache wäre. Wenn man so ein paar Sachen rauspickt, wo ich glaube, das könnte den gesamten Markt verändern. Also, wenn Twitter erfolgreich ist mit dem, was Elon Musk plant, dann wird das jeden Marktplatz verbessern. Snapchat, Facebook, Instagram und TikTok auch. Und ich finde, es gibt eigentlich so drei Elemente, die super, super geil sind. Das erste Element wäre einfach die Offenlegung des Algorithmus, der die Inhalte verteilt. Einfach damit jeder sehen kann, warum bekomme ich immer wieder Katzenvideos eingespielt. Gibt es da ein extra Gewicht, was reinprogrammiert wurde, nach dem Motto Cat-Videos plus eins, so? Ist das so ein Ding? Also, damit einfach jeder versteht, wonach wird gefiltert, wonach wird verteilt, nach welchen Kriterien. Sind es eben die freizügigen Bilder oder sind es was auch immer? Das finde ich, glaube ich, wenn das existiert in der Welt, in der relevanten Plattform, egal wer es jetzt einführt, aber Twitter hat es eben angekündigt, der Rest eben noch nicht. Also, wenn Twitter es schafft, eben zu sagen, wir haben unseren Algorithmus Open Source gemacht und jeder kann sehen, wie eben Inhalte verteilt werden und wer diskriminiert wird und wer nicht und welche Meinungen gepusht werden und wer nicht. A, kann das dazu führen, dass der Algorithmus verbessert wird, in welche auch immer Richtung verbessert wird. Wenn die erstmal linke Seite sagt, der ist schlecht, wir wollen ihn verbessern, dann machen sie ihn mehr links. Verbesserung heißt jetzt nicht automatisch, es wird für alle cool, aber in irgendeine Richtung wird es halt verändert. Ja. Genau. Und ich sehe das eher als Chance, eher als eine Chance, als eine Gefahr, weil je mehr Menschen das Ding sehen, desto mehr Konsens kann gebildet werden im Sinne von, naja, was ist denn das Richtige?
Das ist weniger Gefahr bestellt eben auch, dass der böse Elon Musk sozusagen dann eben selber da fiese neue Dinge einprogrammiert, die jetzt auf einmal den rechten Flügel stärken, sondern ist halt so,
Die große Kritik, und ich finde, die ist auch gar nicht so verkehrt, ist, dass alle großen sozialen Netzwerke aus dem Silicon Valley und die Umgebung kommen. Also außer TikTok, aber es hat andere Baustellen. Und du hast halt immer eine regionale Tendenz zu einer bestimmten politischen Meinung. Und das kannst du halt ablesen an den Votes. Also wenn du guckst, Kalifornien ist demokratisch seit wann? I don't know. Aber du kannst halt sagen, naja, das ist halt immer das ist halt eher eine Repräsentation eben dieser Unternehmen. Und wenn die den Algorithmus programmieren, die Mitarbeiter, die in diesen Orten leben, dann hast du aus menschlicher Tendenz her vielleicht ein Bias in eine bestimmte Richtung.
So, ich habe es nur mitbekommen, so wie es ja auch in der Regel Männer sind und so. Ne? Ja, also du hast einfach eine bestimmte Gruppe an Menschen, die halt für den Algorithmus sozusagen da sind. Genau. Und so nett wir die finden im Zweifel und so empathisch die sein mögen, die können nie alle Gruppen quasi abdecken. Ne? Sei es andere Religionen und so weiter und so fort. Deswegen verstehe ich den Punkt, ja.
Und ich glaube, wie gesagt, dass eben das quasi einen gewissen Nachziehdruck bei den anderen Plattformen auslösen könnte. Der nächste Schritt. Und
ist das bei TikTok?
Vielleicht. TikTok hat den geilsten Algorithmus ever, weil der wirklich gut funktioniert. Der ist so süchtig machend. Der ist richtig gut. Ich weiß nicht, ob die ihn offenlegen. Weil er klaut Meta den sofort und implementiert den bei Instagram.
Wie wenn du so öffentlich machen würdest, wie, keine Ahnung, die Crystal Meth, also so, wie man irgendwie mit zwei Haushaltsgegenständen Crystal Meth produzieren könnte. Will man das? Ich weiß nicht.
Ja, in dem Fall, also ich glaube, das wäre eher, das ist gerade deren Asset. Das funktioniert so gut, das würde ich auch. Aber ohne auf diesen Punkt, was machen die anderen darauf rumzureiten? Ich glaube, der nächste Schritt, und das ist halt auch eine Idee, die irgendwo im Raum stand, in dem Masterplan so ein bisschen ist, hey, wäre es nicht cool, wenn sich nicht jeder seinen eigenen, also wenn man sich nicht einfach den Algorithmus aussuchen könnte? Und das geht in zwei Richtungen. Entweder sagst du, ich nehme den Human Rights, Proactive Human, No Harm Algorithmus und der zeigt dir nur Katzenvideos. Oder du nimmst den I don't give a fuck, show me nudes and violence Algorithmus und du kriegst halt eben nur, ja. Also, dass du halt sagen kannst, hey, der Content existiert und ich switch halt, das kannst du ja auch dann beliebig machen, so mit so Tabs und nach dem Motto, heute bin ich eher nach, zeig mir einfach so entspannte Landschaftsbilder und irgendwas oder heute ist mir alles egal, ich will jetzt nur über die aktuellen Wahlen informiert werden und ich bin offen für alle Meinungen, ne? Oder ich will bestimmte, also dass du einfach selber als User filtern kannst, in welches Extrem möchtest du gerade driften und so weiter.
Ja, wieso Search, wieso Suchbegriffe, nach dem Motto, heute will ich alles zum Ukraine-Krieg und eben aus allen Richtungen oder heute will ich mich mal wirklich in die, keine Ahnung, in die eine Richtung reinnerden und die andere Richtung und so.
Aber ich glaube, dieser ganze Block, also Open Source von dem Algorithmus und eben die Variabilität, nicht nach dem Motto, Twitter als Unternehmen diktiert mir oder Instagram diktiert mir oder TikTok diktiert mir, wie der Inhalt verteilt wird, sondern ich, Max, kann nicht essen und schleudert gerade Spaghetti im Raum. kleiner Randnotiz, wie uns gibt es auch auf YouTube. und oder YouTube diktiert mir meinen Inhalt, weil es eben den Algorithmus steuert, sondern ich diktiere mir halt eben den Algorithmus selber und dann gucke ich, ob er mir gefällt oder nicht. Oh, das finde ich eine super starke Idee und wie gesagt, das würde halt, glaube ich, alle Marktplätze verbessern, wenn das eben ein transparentes Thema wäre. Dann der zweite Punkt, wenn Twitter erfolgreich sein will im Vergleich zu YouTube, Twitch und Co., dann müssen die es irgendwie hinkriegen, richtig viel Revenue Share an Creator abzudrücken. Weil, wenn du jetzt sagst, hey, bei YouTube kriegst du 40%, wird 40% verteilt, bei Twitch irgendwie nur 10% und bei Twitter aber 90%, weil die eben so eine krass leane Kostenstruktur haben, weil die eben statt 5000 Mitarbeiter nur 150 haben oder 1000, was auch immer die Zahl ist. Und das ganze Geld geht zurück an die Creator. Wenn das nur ansatzweise klappt, wird es gut sein für alle anderen Plattformen, weil die nachziehen müssen. Weil wenn die die Top-Creator halten wollen, müssen die mindestens, das heißt, ich sehe diese Konkurrenz zwischen den Plattformen und Twitter wird jetzt wieder vielleicht relevant, das, was es lange nicht war, in dem Segment gar nicht, niemals war. Könnte es halt
wie eben gesagt, wenn der Plan aufgeht, ne?
Wenn
also kann auch sein, dass alles in Höhe geht, aber die Idee an sich.
Genau, aber wenn eben Twitter es schafft, relevanter oder mehr Geld zurückzugeben als Medium für Langtexte, für mehr für Videos statt YouTube oder Twitch, dann wäre es halt einfach geil, weil davon profitieren Creator, davon können die sich neue Geschäftsmodelle überlegen, im Sinne von, hey, ich kann jetzt vielleicht mir wieder Zeit lassen für meine Recherche und als News-Outlet und muss eben, weil ich eben Geld bekomme, ausreichend, muss eben nicht nur schnellen Faszinationsjournalismus machen, sondern kann eben vielleicht auch wieder Qualitätsjournalismus machen. Und ich glaube, dieser, also das ist so eine Art typisches Marktding. Je mehr Konkurrenz, desto besser wird es für die User. Und in dem Fall für die zahlenden User, die auch was davon zurückbekommen. So. Und deswegen, zweiter Punkt, wo ich glaube, das wird einfach ein richtig, richtig starkes Ding, wenn Twitter das schafft, weil es eben die anderen einfach in eine gewisse Richtung drängt. Und der dritte Punkt, und da bin ich halt auch so ziemlich, ziemlich bullish drauf, wenn es funktioniert, ist, wenn Twitter es schafft, quasi sich stärker zu vernetzen in das ganze Ökosystem von Blockchain und Co., was ziemlich naheliegend ist, dann könnte das quasi zu bestimmten Dingen führen, die uns als Nutzern quasi, die für uns als Nutzer geil sind, die für Twitter per se nicht geil sind. Aber da hängt so ein bisschen so die Ideologie noch mal so mit drin, die so auch so ein Musk ja auch immer wieder propagiert hat, so von wegen, hey, er findet halt Krypto geil und er findet Dogecoin geil und so weiter. Und wenn eben er es schafft, den Push da reinzukriegen und viele Menschen sind halt eben da dran und es können Dinge entstehen wie, du ownst dein Content, du ownst deine Follower, du kannst sie mitnehmen und so weiter. Und wenn das nur in irgendeiner dieser Facetten irgendwie relevant wird und andere Plattformen nachziehen und eben dieses dogmatische, oh, Twitter, also Instagram kann mir morgen meinen Account suspenden, weil sie denken, ich bin Bot oder weil sie mich nicht mehr mögen, weil meine politischen Contents nicht mehr passen. Und wenn das nur ansatzweise aufgebrochen wird und du eben, weil Twitter das gepusht hat, die anderen dann eben nachziehen und sagen, hey, jeder kann jetzt seine Follower mitnehmen, jeder kann jetzt seinen Content mitnehmen, jederzeit. Und wenn ich mir jemand das Licht ausmacht, gehe ich von Instagram zu Twitter und mein Content ist auf einmal da, meine Follower sind genau da.
So. Das sind wir bei diesem Account-Ding. Das sind wir wieder bei dem Max Pelzer Online-Account, der hat so und so viele Follower, egal auf welcher Plattform ich bin, das sind die Follower
exakt
des Accounts quasi.
Exakt. Und ich glaube, wenn Twitter das nur ansatzweise in diese Richtung pushen kann und diese drei Dinge irgendwie nur halbwegs dazu führen, dass alle anderen ein bisschen mehr machen müssen, glaube ich, wird das für alle sozialen Netzwerke, für alle Marktplätze, für alle Townhalls insgesamt ein Plus-Minus-Sieg. Also ich glaube, dann gewinnen alle davon dadurch. Und deswegen freue ich mich darauf, wenn das klappt, eben aus diesen drei genannten Gründen. Und wenn es nicht klappt, hast du es eigentlich perfekt gesagt. Ja, dann hat halt Elon Musk 44 und seine Investoren 44 Milliarden Dollar verbraten. Wird sie nicht umbringen, macht alle ein bisschen traurig für ein paar Stunden, wenn überhaupt. That's it.
Und genau, und wir sind davon unberührt und wir profitieren davon, dass ein anderes Unternehmen in diesen Ruinen im Zweifel dann aufsteigt und wir dann darauf springen können, sozusagen, wenn wir das möchten. Das ist halt das Entspannte aus reiner Nutzersicht. Weil sonst ist es ja eher so dieses klassische, der Nutzer ist dann auch die, wie soll ich sagen, unsere Aufmerksamkeit ist die Bezahlung so, weil wir die Werbung konsumieren und so. Wie heißt das immer, dieses the user is the product, so, ne? Genau,
dass wenn du nicht dafür zahlst, bist du das Produkt.
Genau, dann bist du das Produkt sozusagen. Und da ist, das klingt ja immer so schlecht und das ist ja auch in vielen Fällen irgendwie so ein bisschen schwierig, weil im Prinzip bist du dann so ein Spielball und so. Aber in dem Fall kann man ja auch sagen, naja, ich bin das Produkt, ich lehne mich zurück, so. Ich habe da keine, also ist es mir egal, so. Ich, da ich durch jetzt keine emotionale Involvierung habe, keine content-relevante Involvierung und so, who cares, so, ja. Aber es ist spannend, auf jeden Fall zu beobachten von außen, finde ich, weil, wie gesagt, mich erfrischt das so ein bisschen, oder ich finde es so ein bisschen erfrischend für mich persönlich, weil ich das Gefühl habe, ach, jetzt lenken wir die Aufmerksamkeit mal auf so ein Thema, das irgendwie interessant ist, aber auch nicht immer so menschenlebend entscheidend. Also, weil sonst war es ja immer so dieses, ne, wir reden über steigende Gaspreise, wir reden über Ukraine-Krieg, wir reden darüber, ne, zu Recht, also das sind total ja, wichtige Themen, ja. Aber ja, finde ich spannend, dass die ganzen Medien gerade nicht die neuesten News aus der Ukraine posten und die neuesten News aus welche, was kostet wie viel, sondern ja, das sind zwei Leute, die haben sich irgendwie für Twitter-Mitarbeiter ausgegeben und das ist sie aber nicht und ach, witzig und dann kommt wieder der Musk-Tweet und alle regen sich darüber auf und die anderen wieder nicht und man denkt so, ach, wir sind wieder so in so einer Zeit, wo wir uns leisten können, uns über sowas aufzuregen, das finde ich irgendwie ganz nett, also das zu konsumieren finde ich irgendwie ganz, weiß ich auch nicht, klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich komme aus einer Woche voller Rap-Battles, also ich meine, wo ist mein Anspruch gerade?
Ich glaube, du hast dein ganzes Recht, dass du jetzt mal nicht relevanten Kontext konsumiert hast für deine aufgebraucht für deine Rap-Battles.
Moment, also wie, also ich habe mich gut vorbereitet auf den Sprechtag dadurch. Ja,
das ist gut. Battlest du jetzt die Eltern, wenn sie reinkommen? So.
Absolut!
Herr Pelzer, warum läuft hier Musik? Warten Sie mal nach.
Warte. Ah, nee, Einstieg verkackt. Rewind, DJ, rewind. Okay, jetzt, nein.
Hey, piep, Assistent, starte den Song neu. Ich habe sie nicht verstanden. Oh.
Moment, gleich wird's cool, vertrau mir.
Also 10 Minuten sind gleich rum, soll ich noch weiter warten? Ach. Ja. Ich muss sagen, so langsam bin ich auch froh, wenn irgendwie mal nicht über Twitter geredet wird auf Twitter, weil ja, gerade dieser Tech-Bubble war es so, okay, was ist jetzt gerade passiert? Was ich glaube, was jetzt passieren wird, ist, Elon Musk wird einfach die verbleibenden Leute einfach richtig hart treten, im Sinne der Arbeitszeit und so weiter. Da war ja auch schon so voll viel Gossip im Sinne von, oh, die arbeiten das ganze Wochenende durch und so. Die haben jetzt auch nach 7 Tagen, oder weniger als 7 Tagen schon ein Produkt quasi geschippt, so aus dem Nichts. Ich will gar nicht wissen, wie deren Code-Qualität und so weiter ist. Ich glaube, das ist einfach das reinste Minenfeld. Und dafür Respekt, dass sie das hinbekommen haben. Und ich glaube, deswegen ist es auch so halb buggy und funktioniert nur so halb, weil es war auch so einer der Flames, so nach dem Motto, oh, der kann ja gar nichts, der shippt nur broken features quasi.
Ja, gut, aber das ist ja schwaches Argument. Also
es wird halt nur darüber, und ich denke mir halt so, ich glaube, das wird jetzt einfach die nächsten Wochen halt brutal. Ich glaube, der wird einfach die Leute da zurecht peitschen quasi, bis die an einem Punkt sind, wo man sagt, okay, wir haben jetzt ein paar Millionen User, die für dieses Ding zahlen, wir sind jetzt profitabel und im Sinne von, wir haben jetzt quasi dadurch ein bisschen Luft, um die Plattform halt in alle Richtungen zu entwickeln. Ich glaube, Ziel Nummer 1 ist es jetzt, okay, Kosten in den Griff kriegen, Geld hinkriegen, wenn die ganzen Werbetreibenden jetzt abgesprungen sind, muss eben jetzt irgendwie das Schiff quasi, weiß nicht, über Wasser bleiben. Und ich glaube, es geht halt nur, indem die irgendwie dieses Feature shippen, schnell ausrollen, viele User gewinnen und dann quasi ihre Serverkosten decken können und die restlichen Personalkosten. Und dann kann es halt in Ruhe ausgebaut werden. Und dann kommen, glaube ich, auch diese geilen Features, auf die ich persönlich hoffe. Und ich glaube, das wird sich aber jetzt noch ziehen, weil die müssen erstmal, wie gesagt, klarkommen.
Ja. Eine letzte Frage noch dazu gerade, aber ich, dass du gerade in meinem Kopf gerechnet hab. Richtig krasse Rechnung habe ich gemacht. Wenn jetzt 1 Million Leute für Twitter zahlen, dann verdienen die 8 Millionen Euro, richtig? Nein, das macht keinen Sinn. Ja, das ist falsch.
Nee,
doch, mal ist 8. richtig, ne?
Ja, im Monat. Ja.
So, doch.
Mal 12. So, ja.
Ah, okay, nochmal 12, stimmt, das ist ja im Monat. Weil ich dachte gerade so, in der Jahresendrechnung 8 Millionen mehr oder weniger, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie viele Leute man jetzt, wie man, also mit was man rechnet, wie viele Leute jetzt
den blauen Haken sich kaufen. Mitarbeiter dich, also wenn du jetzt mal überlegst, die haben 1000 Mitarbeiter, ne, und dafür zahlen, die zahlen halt 200.000 irgendwie wahrscheinlich im Schnitt im Jahr, das heißt, die werden wahrscheinlich 200 Millionen einfach nur an Kosten haben durch Mitarbeiter, roundabout. So, dann haben die 8 mal 12 mal, was hast du gesagt, 1 Million User. So, dann bist du bei, 900. Bist du
schon bei 99
Millionen. Ja, aber das Problem ist halt, du musst ja so rechnen, die Zahlen, ne, die kriegen dann, das ist fast 1 Milliarde, aber 30% von dieser Milliarde geht dann Apple, App Store Fees. So, dann bleibt halt so noch 2/3 Milliarde. So, dann hast du dafür die ganzen Serverkosten. Die musst du noch
abziehen. Nee, genau, ich dachte, das ist zu wenig. Also ich dachte, ich dachte, ob das überhaupt reicht. Nee, also, ob man nicht. Nee, ne? Deswegen meinst du Hybridmodell. Deswegen muss auch Werbung besser funktionieren.
Ja, auf jeden Fall. Weil, ne, und wenn die dann sagen, wir wollen vielleicht von diesem Geld die Hälfte an die Creator abdrücken, dann
Apple,
die
hat doch nicht 8 Millionen.
Ja, also also die müssen jetzt eher so, weiß ich nicht, im besten Fall so 100 Millionen User bekommen, die das 8, die 8 pro Monat zahlen. Und wie gesagt, das wird ja auch nicht weltweit so sein, wenn du halt eben in den anderen Ländern viel weniger dafür nehmen kannst, weil die Kaufkraft in den Ländern nicht so hoch ist. Ja, das wird eine schwierige Rechnung auf jeden Fall.
Und ich bin gespannt.
Ja. Deswegen glaube ich, es ist auch nicht so easy. Ich glaube, vielleicht ist Elon Musk da auch ein bisschen naiv, weil ich glaube, Twitter hat ja mit Twitter Blue schon das ganze Thema eingeführt und man hat gemerkt so, ja, zieht noch nicht so richtig. Ja. War halt ein Flop eher. Bin mal gespannt. Also es muss genug Anreize geben, dass die Leute sagen, ich will nicht nur so ein Badge, weil das gibt nur einen Prozentsatz, die so statusgeil sind. Und wie gesagt, Status ist jetzt tot. Es muss halt genug Leute geben, die sagen, hey, ich finde die Features, die damit kommen oder eben das Potenzial, damit auch Geld zu verdienen, so geil, dass ich bereit bin, dafür Geld auszugeben.
Ja, ich glaube, viel läuft dann immer sowas wie Exklusivität und sowas. Manch eben mal kurz, so wenn dann klar ist, okay, irgendwie einen Tag vorher sind die Nachrichten da, bevor sie irgendwie da und da sind und so. Das sind so Sachen, die wo ich mir vorstellen könnte, dadurch kriegst du halt einen relativ schnell einen krassen Zulauf von Menschen.
Mhm.
Aber ja, das ist also, je mehr wir darüber gesprochen haben, ich sehe wenig Zukunft, muss ich ehrlich persönlich, also sag mein Eindruck gerade, also nicht Zukunft generell, sondern Zukunft für Twitter. Weil ja dieser ganze Kriegsschauplatz, den man da gerade quasi, klar, der zieht auch so ein paar Schaulustige wahrscheinlich auf Twitter, also wahrscheinlich gibt's auch ein paar Anmeldezahlen irgendwie, aber ich glaube grundsätzlich schreckt das eher viele Leute ab und wir reden ja auch gerade nur über diese Ü30-Generation und so, die ja halt eh schon ein bisschen kritischeren Blick hat und so und ich habe das Gefühl, also die Startbedingungen könnten nicht schlechter sein, so, ne, den Menschen geht's schlecht, die wollen nicht jetzt auch noch Geld bezahlen für einen Dienst, der eigentlich kostenlos war und in meinem Kopf habe ich das Gefühl, es ist eine ganz schön krasse Aufgabe, aber umso cooler, wenn es in irgendeiner Form funktioniert, ist es fast unausweichlich, dass es halt ein perfektes Paradebeispiel wird für, wie können andere Social-Media-Plattformen auch an sich arbeiten sozusagen. Ja. Und dann gibt es spannende Veränderungen. Und wenn nicht, wird sich wahrscheinlich auch was verändern, weil ich glaube, dass die nicht alleine untergehen werden sozusagen. Und dann andere, also ja, dann ergibt es was Neues oder wie auch immer.
Denke ich auch. Jetzt aktuell schwierig ist für viele Leute auch dann irgendwie moralisch mit sich zu vereinbaren, ist dieses Thema, da ist jetzt so ein exzentrischer Milliardär, der jetzt quasi sagt, hey, ich weiß nicht, schmeiß erstmal ganz viele Menschen raus und verlange jetzt auch noch Geld für was jahrelang frei war oder halt umsonst war. Ich glaube, dass viele einfach so aus Reflex dann erstmal so sagen, nö, das unterstütze ich nicht.
Ja.
Weil das einfach so typisch, also es ist auch gerade so ein bisschen en vogue, einfach so eine Haltung zu haben, die eben nicht mit dieser Realität irgendwie zusammenpasst, moralisch gesehen. Und deswegen, ich glaube, gerade die du angesprochen hast, so als Standardzielgruppe von Twitter, eben die Leute, die sich für intellektuell irgendwie überlegen halten, die Leute, die politisch in irgendeiner Form aktiv sind oder engagiert sind oder interessiert sind, für die ist das, für die Hälfte davon mindestens, ist es jetzt ein moralischer Konflikt zu sagen, supporte ich das? Hm. Deswegen, ich sehe das ähnlich. Ja. Es wird keine leichte Challenge.
Ja. Ja. Interesting. Ja, vielen Dank für dieses Interview, Herr Wiedergold.
Gerne, 8 Euro auf Twitter bitte bezahlen. In Dogecoin.
Ja, ich fand es wirklich interessant, mal so einen kleinen Einblick zu kommen. Was gibt bei dir jetzt die Woche? Kommt irgendwas Specialiges oder ist Hustle, Hustle, Hustle?
Nee, die Woche wird jetzt, also ich habe, mein November wird relativ, ich sag mal, monoton. Jetzt die nächsten 2 Wochen ist erstmal ganz normales Hustlen auf dem Programm und dann Ende November fliege ich nochmal nach Estland für ein paar Tage.
Ach, cool.
Eine Mischung aus Konferenz und quasi Kundenbetreuung vor Ort, wenn man so möchte.
Das wird Kundenbetreuung, so, hast du gesagt, ne?
Ja, Kunden.
Kundenbetreuung verstanden.
Kundenbetreuung vor Ort. Und das wird nochmal so ein Ausbruch aus dem Hamsterrad. Hm. Und ja, ich sitze so ein bisschen auf heißen Kohlen. Ich habe noch ein Angebot rausgehauen an einen potenziellen neuen Kunden.
Und das besprechen wir gleich off Podcast.
Genau, da weiß ich halt noch nicht, ob das angenommen wird oder nicht. Und das wäre nochmal so eine Art Projekt, was bis Jahresende umzusetzen wäre. Und da warte ich so ein bisschen.
Du hast ja zum Glück viel Zeit und wenig zu tun, deswegen ist es ja eine sehr gesunde, vernünftige Entscheidung, ja.
Ja, also ich habe das so strukturiert, dass ich nicht traurig bin, wenn es nicht angenommen wird. Also, Okay. Also ich habe mir gesagt, okay, ich bin für dieses Jahr durch, mir geht's gut, ja. Alles fein. Wenn es aber angenommen wird, ist das halt so wie so ein richtig geiler Weihnachtsbonus, den man quasi, wo ich dann sagen würde, hey, dafür könnte ich mir eine Apple Watch Ultra und ein neues iPad Pro kaufen, ohne mich schlecht zu fühlen. Einfach so. Mhm. So.
Plus halt, ne, für deine Vita, so, ne, ist ja, darf man auch nicht vergessen, so eine, ich glaube, das ist ja fast manchmal dann immer noch mehr wert, irgendwie Projekte zu haben für seine Model-Kartei.
Ja, insbesondere, wenn jetzt überall die Leute rausgeschmissen werden und einfach die ganzen Tech-Unternehmen quasi das ist eigentlich so sinnvoll
Freelancer tut. Wollen.
Ja. Nee, aber hingehen und sagen, eigentlich brauchen wir gar nicht so viele Leute. Was machen die eigentlich alle hier? Ich hoffe, das passiert mir nicht, aber wer weiß. Deswegen schaut es auch vielleicht nicht noch mal ein bisschen Speck für den Winter zu sammeln, falls der Winter länger geht als, weiß ich nicht.
Und mit diesem, in diesem Sinne, Winter is coming. Beenden wir das Ganze hier und wünschen einen guten Abend, gute Nacht.
Peace out.
Morgen. Ciao.